Ach Mann, hast du es gehört? Ich wollte nochmal hier so eine königliche Bügelflasche öffnen, ein leckeres Mönchshofsradler zur Aufnahme und der Sound hat mich wieder komplett im Stich gelassen. Hier, es war so ein feuchter Furz im Wind irgendwie. Es ist so total enttäuschend gewesen.
Fabian, falls dich wieder einmal so ein anderes Pilz im Stich lässt, besorg dir einen Krombacher oder nimm dir eins mit, wenn wir in 2 Wochen dort live sein werden. Voll die ungeplante Werbung. Aber ich weiß gar nicht, gibt es eigentlich solche Bügelflaschen von Krombacher?
Ich glaube nicht, nee. Aber ja, fiese Schleichwerbung an der Stelle, Daniel. Ja, in 2 Wochen ist unser Bühnendebüt. Ich bin, naja, mild aufgeregt. Ich hatte ja einen Albtraum, unseren Auftritt betreffend. Habe ich dir, glaube ich, erzählt.
Du hast mir den erzählt, aber warte, warte, warte. Wenn du ihn jetzt hier erzählst, dann kann ich dich jetzt nicht mehr an dem Abend fragen. Das habe ich mir so ein bisschen vorgenommen. Deswegen, es gibt möglicherweise den einen oder anderen Hörer von uns oder Hörerin, der oder die dann eben an dem Abend auch dort sein wird. Und ich finde, so ein bisschen den Spannungsbogen müssen wir uns noch ein bisschen beibehalten.
Ja gut, dann halte ich jetzt den Mund und starte jetzt den eigentlichen Intro-Text, der sich immer so ein bisschen etabliert hat in unseren Folgen. Herzlich willkommen oder willkommen zurück bei Blutrausch, ein True Crime Podcast zweier alter Freunde. Ich bin Fabian, bei mir wie immer der großartige Daniel, bei uns auch wie immer eine Auswahl alkoholischer Getränke, die uns hilft, durch diesen Fall zu kommen. Dem Running Gag der letzten Wochen folgend sind wir auch heute nicht in Spanien, sondern in Hessen, quasi dem Spanien des kleinen Mannes. Hast du noch irgendwelche Themen, die du loswerden möchtest, bevor ich in den Fall einsteige? Ich muss dazu sagen, es ist ein super spannender Fall. Ich bin gespannt, was du dazu zu sagen hast. Es ist ein Fall, der einer der am häufigsten gewünschten Fälle in der Geschichte unseres Podcasts war. Also Frauke Liebs wurde sich super oft gewünscht, das habe ich dir erzählt, ne? Lars Mittank, deswegen haben wir den letzten Endes auch gemacht. Tristan Brübach am Anfang auch. Und dieser hier ist auch super, super häufig gewünscht worden, weil es ein Fall ist, der gelöst ist, kein Cold Case, aber um den eine gewisse Kontroverse weht, sage ich mal.
Ja, was soll ich sagen? Also, auf der einen Seite zum Thema Hessen, das Spanien des kleinen Mannes, da hast du recht, deswegen lass uns sagen, wir nennen es nicht mehr, Entschuldigung im Voraus, ne? Hacienda, sondern Hessienda.
Oh.
Aber er lacht, Leute, er lacht, ihr könnt das nicht sehen, aber er lacht. Er macht immer Witze über meine Jokes, aber diesmal muss er lachen. Und auf der anderen Seite muss ich sagen, dies fühlt sich gerade echt an, wie als wir damals das WG-Casting hatten, als Laura ausgezogen ist und wir so alleine waren, zu zweit.
Nee, Moment.
Ja,
Nach
kann sein, dass Laura dann, dass es einen fließenden Übergang gab, das weiß ich jetzt nicht. Was ich jedenfalls sagen wollte ist, dass, warte, dass sich das jetzt irgendwie so leer anfühlt, dass Laura jetzt gerade nicht mit dabei ist.
Das stimmt. Das ist richtig. Das ist wirklich totale Leere. Ich glaube, nach Laura hatten wir gar kein Casting. Nach Laura hatten wir einen ziemlich deutlichen Griff ins Klo, was die Nachbesetzung angeht. Und danach dann wieder eine sehr coole Besetzung, wenn ich mich richtig erinnere.
Ja, es könnte von der Reihenfolge sein. Jedenfalls die coole Besetzung hat Pirogi, ich weiß gar nicht, wo da noch ein I in dem Wort ist, immer selbst gemacht und so mir nix, dir nix hingezaubert. Und ich dachte mir immer so, krass, wie kann man das einfach so machen, ne? Das war für mich auf jeden Fall voll die Wissenschaft zu dem Zeitpunkt und ich bin dann eher so der Faulenzer tatsächlich, wenn es um solche Teiggeschichten geht, aber die waren einfach extrem köstlich.
Ja, die hatte auf jeden Fall Next Level Kochskills, auf jeden Fall. Das kann man nicht anders sagen. Und vor allem Backen. Ich glaube, also Backen war, glaube ich, noch ein bisschen ausgeprägter.
Ja, und ich erinnere mich übrigens daran, ihr habt ja auch gefragt teilweise nach WG-Geschichten. Da können wir auch irgendwie Post-WG-Geschichten irgendwie jetzt hier erzählen oder so. Laura hatte ihren Teeschrank nicht ausgeräumt. Also es gab nach wie vor Tee in diesem Schrank. Das war so ein kleiner, das war wie so ein Mäuerchen eigentlich aus Holz und mit so einer Ecke, so eine Art, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, wie so ein Halbkreis. Schranktür, die man so reinschieben konnte. Ich weiß nicht, wie ich es anders beschreiben soll. Und da hatte sie immer so ihren Schatz gelagert. Und genau, ich erinnere mich daran, wie dieser Schatz noch da war, als sie nicht mehr dort gewohnt hat bei uns.
Ja, das hat dann so, also ein Hauch von Laura war noch in der Wohnung quasi. Das Schöne war einfach irgendwie diese Architektur der Wohnung, unserer letzten gemeinsamen Wohnung. Man muss dazu sagen, die ging über zwei Stockwerke. Ich hatte das obere Stockwerk für mich alleine. Da war dann auch noch die Wohnküche und ein kleines Bad und ein Balkon. Und das untere Stockwerk haben sich Daniel und Laura geteilt und auch ein kleines Bad gehabt. Und Lauras Zimmer war unter der Küche und man konnte von ihrem Zimmer über so eine Leiter in die Küche steigen. Und damit sie dann nicht lärmmäßig gestört wird, haben wir so eine Luke gebaut, die dann, durch die sie dann kommen konnte, in die Küche wie bei so einem Unterseeboot. Und man konnte dann aber auch morgens, wenn man irgendwie Rührei gemacht hat und wollte fragen, ob sie was möchte, einfach diese Luke öffnen und so runterrufen. Lorna, möchtest du Rührei? Und ja, ich habe diese Wohnung geliebt. Also die hatte so ein...
Die war mega, die war wirklich cool,
ja. Ja, die hatte so ein paar schrullige Eigenheiten, die einfach total, total geil waren. Und ich habe mich so...
Eigentlich ist so eine Bodenklappe ja auch ganz schön unheimlich, ne? Wenn du überlegst, du sitzt da und sitzt in der Küche, auf einmal geht eine Klappe hoch und kommt ein Kopf raus.
Auf jeden Fall. Ich habe mich so oft geärgert. Unser Vermieter damals, zu dem wir auch ein super Verhältnis hatten, der hatte mir angeboten, auch nachdem du ausgezogen warst, die Wohnung zu kaufen. Der wollte mir, weil er wusste, dass ich noch studiert habe, der wollte mir das zum Mietkauf ermöglichen und auch für einen sehr, sehr fairen Preis, muss ich sagen.
Zu dem Zeitpunkt müsste der Zins auch super weit unten gewesen sein. Also es wäre, glaube ich, echt ein Schnapper geworden. Ne?
Ja, aber ich habe mich einfach zu dem Zeitpunkt nicht als Wohnungsbesitzer gesehen irgendwie. Und
ja, fühle ich. Ja, ja.
Und keine Ahnung, ich wusste auch nicht, ob ich in der Stadt bleibe. Und aber so kurzsichtig im Nachhinein, ne, auch wenn man nicht geblieben wäre, hätte man die einfach weiter vermieten und damit diesen Mietkauf bedienen können. Und das wäre, ist ja auch egal.
Easy.
Hätte, wäre, könnte, egal.
Genau, also nee, ich verstehe das. Also ich glaube, ich wäre da auch nicht. Ich war auch nicht so kapitalistisch eingestellt zu dem Zeitpunkt. Das wäre für mich auf jeden Fall vergleichbar gewesen mit einem Flug ins Universum oder sowas. Also von daher hätte ich wahrscheinlich da auch nicht zugesagt. Ansonsten war der Vermieter wirklich sehr cool. Und was Lorna betrifft, wollte ich noch sagen, es ist ja quasi unhöflich über anwesende Personen. Und ich weiß, Lorna, du hörst gerade zu, oder beziehungsweise jetzt gerade, wenn wir es senden, oder wenn es halt irgendwie, wenn die Folge online ist, in der dritten Person zu sprechen. Deswegen sollten wir damit aufhören und schicken aber trotzdem schöne Grüße raus. Und haben es mal wieder mit Bravour geschafft, hier ein Intro herzuzaubern, würde ich sagen.
Voll. Nochmal kurz das abzuschließen. Laura hat sich auf jeden Fall sehr gefreut, auch über das schöne Feedback von euch. Ihr habt ja die Folge mit ihr sehr wohlwollend aufgenommen und da kam sehr viel Lob und sehr viele nette Worte. Das hat sie sehr berührt und ja, die war nicht zum letzten Mal zu Gast.
Ja, definitiv nicht.
Aber steigen wir in den Fall ein. Du hast gerade von einem quasi Flug ins Universum gesprochen. Wir machen etwas anderes. Wir machen eine Zeitreise ein paar Jahre zurück in den April, also relativ ähnlich von der Jahreszeit wie jetzt, 2009, also durchaus schon ein paar Jährchen her.
Mhm.
Wir sind in Hessen, wir sind in Babenhausen. Es wird wahrscheinlich im Laufe der Aufnahme ein paar Mal vorkommen, dass ich Bodenfelde sage, weil irgendwie, es gibt noch einen Fall, der in einem Ort namens Bodenfelde spielt und irgendwie verwechsel ich super oft diese Schauplätze in meinem Kopf. Ich weiß nicht, woran es liegt, also nur, dass du da nicht verwirrt bist, warum ich auf einmal von einem anderen Ort spreche.
Ja, okay.
Babenhausen liegt in Hessen grob so 30 Kilometer von Frankfurt entfernt, also erweiterter Frankfurter Speckgürtel.
Mhm.
Und wie gesagt, da entspinnt sich in diesem April 2009 ein Fall, der die deutsche True Crime Community relativ stark bewegt und vielleicht auch so ein bisschen spaltet hinsichtlich der Frage, ist da der Täter tatsächlich inhaftiert worden oder nicht? Ist da ein unschuldiger Mann ins Gefängnis gekommen und wird dafür eine Tat bestraft, die er nicht begangen hat? Es gibt da einen eigenen Podcast zu, ein Spin-off von einem der großen deutschen True Crime Podcasts, der sich nur damit beschäftigt, den habe ich aber nicht gehört, muss ich vorab sagen, weil ich irgendwo mal eine Diskussion gelesen habe, wo Leute sehr kontrovers über diesen Podcast gesprochen haben und unterstellt haben, dass da Fakten quasi so ein bisschen verdreht und manipuliert werden und weggelassen werden, um eben diese Unschuldserzählung durchziehen zu können, also den Verurteilten quasi als Unschuldigen hinzustellen. Ich kann es nicht beurteilen. Ich kann halt nur sagen, wenn jetzt dann Leute in den Kommentaren irgendwie schreiben, es gibt ja den und den Podcast, habt ihr den nicht gehört? Nein, habe ich tatsächlich noch nicht getan. Ich orientiere mich halt an der generellen Berichterstattung und gebe einfach wieder, was ich so an Fakten zusammentragen konnte.
Okay. Ist auf jeden Fall schon mal eine gute Info im Voraus, glaube ich, weil wir bekommen ja hier und da immer mal wieder so eine Info, ja, hört da mal rein und so. Aber ist okay. Also ich finde es total legitim zu sagen, hey, du hast deine Quellen, auf die berufst du dich jetzt und gut ist.
Ich möchte nochmal festhalten, dass ich diesen Podcast, der sich mit der Thematik beschäftige, dass ich persönlich dessen Legitimität oder die Validität der Information nicht in Frage ziehe. Wie gesagt, ich habe da keine Meinung zu. Ich gebe nur wieder, was ich mehrfach gehört habe und was ich zugeben muss, was für mich so ein kleiner Abschrecker auch war, da mal reinzuhören. Okay, damit genug des Intros und der vorherigen Laberei, starten wir einfach direkt in den Fall. Wir sind am Morgen des 17. April 2009. Da will der 62-jährige Immobilienmakler Klaus Toll wie jeden Morgen sein Haus verlassen. Es ist ein Reihenhaus in Babenhausen. Ich habe dir von diesen Reihenhäusern auch so ein Foto geschickt, dass du so einen ganz, ganz groben Eindruck hast.
Ja, sehe ich jetzt gerade. Also wirklich so eine, es sind, glaube ich, relativ neue Reihenhäuser. Also ich würde jetzt mal so auf die 90er Jahre, vielleicht frühen 2000er Jahre, so vom Baustil her schätzen. Und ja, aber ansonsten eine typische Reihenhaussiedlung. Hatten sie das beliebte Eckhaus, weißt du das? Oder war es eher so ein Reihenmittenhaus?
Genau, also zur Erbauungsdatum kann ich nicht sagen, rein an den Fotos orientierend würde ich jetzt auch sagen, Mitte 90er bis frühe 2000er. Das würde so in diesen Baustil passen. Familie Toll lebt im Eckhaus, also in diesem links auf dem Foto angeordneten Seitenhaus. Klaus Toll, wie gesagt, ist als Immobilienmakler tätig, hat da im Souterrain quasi sein Maklerbüro. Im ersten Stock wohnt er mit seiner Frau und im zweiten Stock wohnt deren Tochter, die mit einer autistischen Spektrumsstörung ausgestattet ist und in einer Werkstatt für Menschen mit Behinderung arbeitet, aber eben nicht in einem Wohnhaus lebt, sondern zu Hause. Klaus Toll verlässt an diesem Morgen, wie jeden Morgen, um 4 Uhr das Haus, um vor der Arbeit noch den Müll rauszubringen und wird da der Spurenlage folgend offensichtlich bereits erwartet von seinem Mörder.
Stopp mal kurz. Um 4 Uhr morgens hat er das Haus regelmäßig verlassen.
Genau, er hatte einen absolut klar strukturierten Tagesablauf. Und jeden Morgen um 4 hat er das Haus verlassen, um den Müll rauszubringen. Und an diesem Morgen wurde er offensichtlich dabei erwartet. Also der Täter muss diese Lebensgewohnheiten von Klaus Toll gekannt haben. Der Spurenlage zufolge hat er ihn quasi ins Haus zurückgedrängt und 6-mal auf ihn geschossen, sodass er so im Eingangsbereich des Hauses dann gestorben ist.
Okay, also ich muss ganz kurz, stopp, sorry, da kurz einhaken. Ich wollte eigentlich, das war so ein bisschen so, ich wollte einmal ihm Respekt zollen und allen Frühaufstehern da draußen. Also es ist jetzt ein bisschen unangebracht vielleicht, weil wir gerade erfahren haben, wie der ums Leben gekommen ist. Aber davon gehe ich zumindest jetzt aus. Aber ich finde es trotzdem krass, einfach um 4 Uhr morgens, also unabhängig von diesem Ritual, aber so früh aufzustehen und dann diese Disziplin zu haben, auch in diesem Alter noch, oder wahrscheinlich genau in diesem Alter noch, wenn man es schon sehr lange gemacht hat, so früh aufzustehen und dann solche Dinge zu erledigen. Also bei mir ist es definitiv, glaube ich, der innere Schweinehund in mir, der das nicht zulassen würde. Oft probiert, aber alles, was vor 6 Uhr ist, ist für mich wirklich sehr, sehr, sehr schwierig. Auch wenn ich das so mittlerweile einigermaßen etabliert habe. Aber noch vor 5 finde ich also fast unmöglich.
Ja, vor 5 ist hart. Bei mir ist das irgendwie so, dass ich am besten klarkomme, wenn ich zwischen 5 und 6:30 aufstehe. Dann ist mein Körper irgendwie fit. Wenn ich nach 6:30 aufstehe, bin ich meistens deutlich unfitter. Das ist ja, jeder hat da seine eigene biologische Uhr. Klaus Toll wahrscheinlich durch Jahre des Trainings quasi an diesen Ablauf gewöhnt. Vielleicht, wie gesagt, die Tochter mit so einer Autismus-Spektrum-Störung. Er war wohl auch jemand, der immer so einen klaren Tagesablauf hatte und so ein bisschen zwanghaft in vielen Dingen war. Vielleicht hatte er da auch so leichte autistische Züge und war deswegen so in diesem Ritual, in diesem Rhythmus gefangen. Also ich beobachte das auch immer wieder
Ja.
bei Klienten, dass es so ist.
Ja, das mag sein. Also das kann ich mir sogar gut vorstellen. Ich frage mich halt, warum man das macht, wenn man in so einem Bereich tätig ist. Denn es gibt einfach keinen Menschen, der wahrscheinlich morgens um 6 oder 7 oder sowas ein Haus besichtigen wird. Das beginnt schon noch ein bisschen später. Und ich kann mir aber vorstellen, dass das wiederum mit der Pflege der eigenen Tochter zusammenhängt oder sowas, dass man so über die Jahre vielleicht hinweg sich so eine Art auch Alltagsstruktur aufgebaut hat, die vielleicht in früher Kindheit der Tochter dazu führte, dass man halt quasi schon fertig war, bevor das Kind aufgewacht ist, um dann sich halt darum zu kümmern, um das Kind halt frühzeitig oder pünktlich zur Schule zu bringen und so weiter.
Keine Ahnung, wie das gekommen ist. Es gibt halt einfach auch Leute, denen geben so klare Tagesstrukturen Sicherheit. Wir hatten in dem Elternmord von Schneidach ja auch das Phänomen, dass die Dame des Hauses immer, ich glaube, um 5:30 oder um 6 Uhr immer jeden Morgen vorm Haus gefegt hat.
Das Rituelle und sowas, das verstehe ich, oder dieses strukturelle Sicherheitsdenken oder wie man es benennen sollte, das verstehe ich total. Mich wundert nur diese extrem frühe Uhrzeit.
Ich denke
Weißt du?
einfach.
Also das ist eigentlich so eine Arbeit, so eine Uhrzeit, wo Leute irgendwie die Schichtdienst haben und um 6 Uhr morgens in den Frühdienst starten, aber dann um 14 Uhr wiederum Feierabend haben, so ungefähr. Das ist so die Uhrzeit von den Leuten. So, ne?
Das ist aber auch eine Zeit, wo, wenn du vielleicht stressigen Berufsalltag hast, wenn du vielleicht sehr erfolgreich bist in deinem Job und viel zu tun hast und hast halt eben noch eine Tochter mit einer Einschränkung, um die du dich kümmern musst, dann ist das halt die Zeit, die du hast als Zeit für dich vielleicht auch einfach, um irgendwie Dinge zu erledigen. Wir kommen direkt dazu, beruflichen Erfolg hat Klaus Toll schon lange nicht mehr. Also wenn das mal so war, dann ist das ein Relikt aus der Vorzeit mit diesem frühen Aufstehen. Und inwieweit da die Pflege der Tochter noch eine Rolle gespielt hat, Astrid, die Tochter ist 37 zu dem Zeitpunkt, die wird wahrscheinlich auch irgendwie wiederum Alltagsrituale für sich gehabt haben. Also inwieweit die Assistenzbedarf im Alltag hatte, kann ich nicht sagen, aber die war, wie gesagt, auch in einer WFMB tätig und wird dann da auch irgendwie, wenn ich das jetzt mal so sehe, wie das bei unseren Bewohnern ist, dann werden die so zwischen 7:30 und 8 abgeholt und in die Werkstatt gebracht und dann kommen die so zwischen 16 und 17 Uhr nach Hause und ich denke mal, so wird auch ihr Rhythmus gewesen sein.
Ich glaube, diese Abkürzung müsstest du einmal kurz für uns alle übersetzen.
Werkstatt für Menschen mit Behinderung, kannst du. Ja.
Okay, ja, okay.
Eben im Zuge des Normalisierungsprinzips, über das wir im Bruno-Cappi-Fall schon gesprochen haben, einfach die Möglichkeit, fußend auf der deutschen Werkstättenverordnung, eben auch Menschen mit Behinderung einen geregelten Alltag, einen Broterwerb, eine geregelte Tätigkeit zu ermöglichen, mit dem Ziel, diese Menschen an den ersten Arbeitsmarkt heranzuführen im Zuge der Inklusion, was natürlich in einem verschwindend geringen Prozentsatz nur funktioniert. Ich glaube, das sind 2%, die dann in irgendwelchen Aushilfspositionen auf dem ersten Arbeitsmarkt irgendwo landen. Das ist wirklich verschwindend gering, aber wie gesagt, das ist eine ganz andere Diskussion jetzt. Also wie gesagt, ich weiß nicht, woher dieses Ritual stammt. Er ist jeden Morgen um 4 Uhr aufgestanden, hat den Müll rausgebracht. Der Täter wusste das offenbar, hat ihn empfangen, ins Haus gedrängt und im Eingangsbereich des Hauses mit 6 Schüssen getötet, offenbar mit einer schallgedämpften Pistole, denn 6 Schüsse 4 Uhr morgens, das hätte sicherlich Menschen geweckt, eben in so einem eng besiedelten Bereich auch, wo man so Wand an Wand lebt in diesen Reihenhäusern.
Ja. Also ja, definitiv muss der Täter etwas gewusst haben. Du sagtest ja gerade, dass er beruflich nicht mehr so erfolgreich war, wie es vielleicht mal früher gewesen ist. Ansonsten hätte ich natürlich direkt auch die Vermutung gehabt, dass es ein Kunde gewesen sein könnte oder sowas, der sich irgendwie, keine Ahnung, betrogen gefühlt hat oder sowas.
Ja, zu möglichen Theorien kommen wir nachher noch. Was so den beruflichen Erfolg des Klaus Toll angeht, wie gesagt, der ist einfach nicht mehr gegeben. Und er, Familie Toll insgesamt und vor allem eher darauf bedacht, noch so den Schein zu wahren, generell in vielen Hinsichten den Schein zu wahren. Die hatten beispielsweise auch immer der Nachbarschaft gegenüber kommuniziert, dass dieses Haus, in dem sie wohnen, dieses Reihenhaus, dieses Reihenendhaus ihnen gehört. Die leben aber selber nur zur Miete da. Also da war immer schon so eine gewisse Tendenz gegeben, die eigenen Lebensumstände zu beschönigen, zu glorifizieren, sich so ein bisschen erfolgreicher darzustellen, als man war. Und wie gesagt, zum Thema mögliche Täter, mögliche Theorien kommen wir. Der Täter setzt nun seinen Weg ins Haus fort, geht ins Schlafzimmer der Familie und tötet auch die schlafende Petra Toll und begibt sich dann ins Obergeschoss, wo die 37-jährige Astrid lebt, und schießt auch auf sie. Sie wird die Tat schwer verletzt überleben. Allerdings dauert es circa 24 Stunden, bis sie aus dieser Schockstarre erwacht und es schafft, in den Garten des Hauses zu kriechen und dann da von Nachbarn gefunden zu werden.
Boah, das muss man auch wirklich auf der Zunge zergehen lassen, weil ich finde, das ist schon heftig, ne? So, sich diesen Gedanken einmal vorzustellen, dass sie, dass das einfach so lange Zeit vergangen ist, ohne dass jemand was davon mitbekommen hat, offensichtlich, und er dann, oder sie dann, Entschuldigung, wach wurde und irgendwie es geschafft hat, sich dann irgendwie nach draußen zu robben oder so, und vielleicht auch noch mitbekommen hat, auf dem Weg nach unten, was mit ihren Eltern passiert ist, finde ich auch total schrecklich.
Ja, sie hatte Glück im Unglück. Ich weiß nicht, wie der Täter auf sie geschossen hat, ob er nah dran stand oder ob er so aus der Zimmertür quasi auf ihr Bett gefeuert hat. Jedenfalls durchschlägt die Kugel ihren Kiefer und zertrümmert ihren Kiefer, was natürlich dann auch dazu führt, dass sie sich in der Folgezeit nur sehr eingeschränkt äußern kann, verbal erstmal einige Zeit gar nicht äußern kann. Glück im Unglück hat sie insofern, dass sie von Geburt an über ein sehr eingeschränktes Schmerzempfinden verfügt, also sonst wahrscheinlich diese 24 Stunden auch gar nicht so richtig durchgestanden hätte. Und so verbleibt sie erstmal in ihrer Schockstarre im Haus. Wie gesagt, autistische Spektrumsstörung, da ist natürlich, da ist dann irgendwie so ein Durchbrechen von festen Ritualen schon eine Sache, die solche Menschen oft vor schwere Probleme stellt. Und dann eben dann noch so ein Gewaltakt, den man nicht einordnen kann, ne? Auf einmal irgendwie Schmerz, man spürt da irgendeine Einschränkung. Und das Unterstützernetzwerk, in dem Fall so die Primärgruppe, die Eltern, die Leute, auf die man sich immer verlassen konnte, sind eben auch jetzt nicht vor Ort, um quasi bei der Problemlösung zu helfen. Also zieht sie sich erstmal 24 Stunden zurück und verbleibt offensichtlich irgendwie im Haus und entschließt dann, sich in den Garten zu schleppen und irgendwie auf sich aufmerksam zu machen. Da wird sie dann von Nachbarn gefunden. Die Gemeinde und speziell die Nachbarschaft sind absolut geschockt über diesen Mord und fragt sich, wer einen Grund haben könnte, diesen Familienvater, diesen Makler derart aus dem Leben zu reißen und eben auch seine ganze Familie. Und die Polizei hat relativ schnell einen Verdächtigen. Andreas Daso, der Nachbar, der lebt in dieser Reihenhaussiedlung quasi direkt nebenan. Und in dem vermeinen sie, relativ schnell den Täter gefunden zu haben. Von dem hast du auch ein Foto. Ich glaube, ich habe dir ein Foto geschickt von Andreas Daso mit seiner Frau und von Andreas Daso vor Gericht, wenn ich mich richtig erinnere. Ja. Das ist ein paar Tage her schon. Ne?
Ja, das ist vollkommen richtig. Diese Bilder hast du geschickt. Ich meine, du hast mir noch ein weiteres Bild von seiner Frau einzeln geschickt. Ja, man sieht, wie Andreas Daso gerade wahrscheinlich in den Gerichtssaal geführt wird und man ihm, also Mitarbeiter der Justiz, ihm die Handschellen abnehmen. Das sind, glaube ich, immer so die berühmten Sekunden, bevor die Kameras in Deutschland ausgehen müssen. Und im Gegensatz zu vielen anderen Tätern oder Leuten, die vor Gericht stehen, die in die Gerichtssäle geführt werden und noch ihr Gesicht verstecken, vor Jacken verbergen oder irgendwelchen Akten oder sowas, ist es bei ihm nicht so. Er trägt also einen schwarzen Anzug, eine schwarz-weiß gestreifte Krawatte und hält so sich ein bisschen mit der linken Hand an einem Ordner fest. Ich nehme an, dass da wichtige Unterlagen drin abgeheftet sind, die für die Verhandlung wichtig sind.
Es fand ich auch bemerkenswert tatsächlich, dass er eben nicht sich versteckt hat, sondern sein Gesicht gezeigt hat. Vielleicht auch so ein bisschen in der Gewissheit oder in der doch sehr begründeten Hoffnung, nicht verurteilt zu werden.
Ja, er wirkt sehr selbstsicher auf diesem Bild. Das hätte ich jetzt auch von der Bildsprache her so gedeutet.
Ja, ich will nicht verhehlen, dass, wie gesagt, er verurteilt wurde. Das kann ich vorwegnehmen. Und dass das, wie gesagt, eine große Kontroverse auslöst und die deutsche True Crime Community da so ein bisschen gespalten ist und nicht wenige von seiner Unschuld überzeugt sind. Ich persönlich sage mal wieder, das ist, wie ich das schon bei ein, zwei anderen Fällen gesagt habe, ich weiß nicht so richtig, wo ich stehe. Aber ich nehme vorweg, dass diese Verurteilung von Andreas da so aus meiner Sicht auf sehr wackeligen Beinen steht. Das kann man zumindest so konstatieren. Und insofern ist sein den Bildern nach selbstbewusstes Auftreten vor Gericht durchaus gerechtfertigt gewesen. Also wäre ich Andreas da so gewesen in dieser Situation und hätte die Faktenlage so überblickt, wie sie sich dargestellt hat, dann hätte ich wahrscheinlich auch selbstbewusst den Weg zum Gericht gewählt, ja.
Ja, okay.
Aber alles eins klar. Nach dem anderen, wer ist dieser Andreas da so und warum hat die Polizei ihn so schnell als Verdächtigen ins Auge gefasst? Andreas Daso ist zum Tatzeitpunkt 41, da können wir uns gut reinversetzen, das ist so unser Alter, und lebt mit seiner Frau Anja und den beiden gemeinsamen Kindern eben in diesem Reihenhaus angrenzend an die Familie Toll. Die führen einfach ein ganz normales Leben. Er ist Industriekaufmann in der Nähe, mag Sport und sonntags gibt es die Formel 1, wie bei so vielen deutschen Männern. Die Familie fährt in ihrer Freizeit und in ihren Urlauben gerne ins Allgäu, also macht so quasi Urlaub innerhalb von Deutschland und leben einfach so das klassische Leben, Freunde treffen und Familienleben ausführen, sind da offensichtlich auch sehr zufrieden in ihrem Alltag und in ihrer Welt. Also nichts Außergewöhnliches, aber eben auch, wie soll ich sagen, nichts in irgendeine Richtung Außergewöhnliches.
Ja, du hast das, finde ich, gerade ganz gut beschrieben. Also ich finde, dieses Bild, was du jetzt hier erzeugt hast, passt sehr gut so zum typischen deutschen Mittelstand. Wohnhaft im Reihenhaus. Ne? Also so ganz, wie soll man sagen, bodenständiges Leben, das hier geführt wird und sehr familienbezogen offensichtlich, aber eben auch mit diesen kleinen Genüssen eines Mannes, wie zum Beispiel Formel 1.
Ja, ein Genuss, den ich niemals nachvollziehen konnte, aber jeder wie er möchte halt. Ne?
Ich habe es mal probiert, aber es hat bei mir auch nicht geklappt. Ich habe einmal wirklich probiert, Formel 1 zu sehen. Einmal.
Ja, ich habe auch einmal versucht, irgendwie mir den Super Bowl anzugucken und mich von diesem Hype mittragen zu lassen. Und auch das war für mich ein Schuss in den Ofen. Aber ey, es wäre super
langweilig. Warte. Da sind wir wieder bei der Uhrzeit, weißt du? Ich könnte mir den Super Bowl niemals angucken, weil es wiederum zu früh für mich wäre.
Naja, es wäre super langweilig, wenn immer alle das Gleiche gut finden würden.
Das stimmt.
Aber das Leben der Dasos ändert sich eben rapide, als an diesem 17. April der Mörder die Familie Toll nebenan auslöscht. Wie gesagt, nochmal ganz kurz rekapitulieren. Der Herr des Hauses wird mit 6 Schüssen einfach im Hausflur ermordet. Die treffen ihn in Hand, Brustkorb und Kopf und Klaus Toll ist offensichtlich sofort tot. Also der hat da keine Abwehrchance. Seine Frau Petra stirbt im Schlaf durch 2 Kopfschüsse und auch auf Astrid wird offensichtlich 2-mal geschossen. Eine Kugel durchschlägt den Kiefer, die andere geht daneben. Am 18. April um die Mittagszeit herum, so um 13 Uhr, also etwas mehr als 24 Stunden später, wird sie dann von einem Nachbarn gefunden. Die Polizei fragt sich natürlich relativ schnell, wer könnte ein Motiv haben, ein so grausames Verbrechen zu begehen und eben die ganze Familie auszulöschen. Hatte da also jemand nicht ein Problem mit Klaus Toll? Also du hast jetzt sowas angesprochen wie vielleicht ein unzufriedener Kunde, jemand, der über den Tisch gezogen wurde, irgendwas. Die Polizei schließt aus diesem Szenario, da hatte jemand ein Problem mit der ganzen Familie und wollte gezielt die ganze Familie auslöschen. Es wird eine 30-köpfige Soko gegründet, die jetzt ermitteln soll und im persönlichen Nahbereich ermittelt, denn wie wir schon Dutzende und Dutzende Male festgestellt haben, kennen Mörder und Opfer sich in den allermeisten Fällen. Das hat irgendwie was mit Problemen im persönlichen Nahbereich zu tun. Die Polizei stößt nun auf eine Anzeige aus dem Jahr 2001. Da hat Familie Daso die Polizei gerufen, weil Familie Toll sich extrem laut gestritten hat und die Polizei sollte diesen Streit und auch diese Lärmbelästigung unterbinden. Daraus konstruieren Polizei und Staatsanwaltschaft einen seitdem bestehenden, schwelenden Nachbarschaftsstreit. Also die unterstellen, seit 2001, diese 8 Jahre, streiten sich die Familie Daso und Familie Toll um diverse Dinge. Und hier beginnt auch schon die erste Kontroverse, denn Familie Daso streitet rigoros ab, dass es diesen Nachbarschaftsstreit gab. Und auch in der Nachbarschaft haben andere Nachbarn nichts davon mitbekommen. Familie Toll kann man nicht mehr befragen. Tochter Astrid wird später Fotos von Andreas Daso vorgelegt bekommen und ihn nicht erkennen. Also kann das kein starker Nachbarschaftsstreit sein, wenn die Tochter des einen Ehepaares den Nachbarn nicht erkennt. Also der wird keine große Rolle in deren Leben gespielt haben.
Ja.
Und auch Familienmitglieder der Familie Toll, die befragt wurden, können sich an nichts dergleichen erinnern. Also dieser Nachbarschaftsstreit scheint nicht bestanden zu haben. Wie gesagt, die Dasos streiten das sowieso rigoros ab. Und es ist ein bisschen fragwürdig, finde ich, seitens der Polizei davon eine Anzeige von vor 8 Jahren irgendwie darauf zu schließen, dass man sich immer noch streitet.
Mich wundert es aber auch, dass es zu einer Anzeige gekommen ist. Also der normale Ablauf wäre doch einfach ein Anruf bei der Polizei wegen ruhestörendem Lärm und fertig. Also das ist ja nicht zwangsläufig ein Grund, eine Anzeige zu stellen.
Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob es eine Anzeige war, dann wegen Lärmbelästigung oder so, oder ob es einfach ein Einsatzprotokoll war, der Gestalt, dass man gerufen wurde zu diesem Streit, um das zu beenden. Und dann, einfach die Dasos hinterlegt waren als diejenigen, die die Polizei angerufen haben.
Ja, okay, alles klar. Gut, aber ansonsten keine Hinweise für einen Nachbarschaftsstreit über die 8 Jahre bis dahin, sagst du. Und insofern hat keiner irgendwas dergleichen mitbekommen.
Ja, zumindest hat niemand was mitbekommen. Allerdings verwickelt sich hier Andreas Daso hier auch schon wieder so einen ersten Widerspruch. Wie gesagt, er streitet ab, dass es diesen Nachbarschaftsstreit gab. Die Polizei findet aber bei der Auswertung seiner Google-Suchanfragen eine Suchanfrage, wo er explizit die Frage eingegeben hat, ob es möglich ist, einen Mieter mit Behinderung aufgrund starker Lärmbelästigung kündigen zu lassen. Also, auch wenn es offensichtlich diesen Streit vielleicht nicht so gab und Nachbarn das nicht mitbekommen haben, irgendeine Form des Konflikts und der Störung wird es gegeben haben. Und die Tatsache, dass er das abgestritten hat, aber es dann eben nachweislich doch so war, wird wahrscheinlich wieder ihm nicht unbedingt in die Karten gespielt haben. Denn das wirkt ja so ein bisschen, als ob er gelogen hätte. Also,
ja. Das würde ich auch so sagen. Okay. Aber ganz offensichtlich dann aber auch mit Astrid im Fokus.
Ja.
Also wenn man das jetzt so von seiner Google-Suche her ablesen möchte.
Ja, wir kommen da später noch zu, warum das so war. Jedenfalls ziemlich genau 1 Jahr nach der Tat wird Andreas da so in Untersuchungshaft gesteckt. Er war von vornherein so der einzige Verdächtige, auf den sich da die Soko konzentriert hat. Ich weiß nicht, inwieweit in andere Richtungen ermittelt wurde, aber wenn wir nachher noch zu anderen möglichen Tätern und Theorien kommen, dann drängt sich auch hier wieder so ein bisschen der Verdacht auf, dass die Ermittlungsbehörden relativ schnell sich mit dem zufrieden gegeben haben, was sich ihnen präsentiert hat. Sagen wir mal so. Für die Familie Daso ist das total überraschend, diese Inhaftierung. Die sind in der Zwischenzeit zwischen Tat und Inhaftierung zum 3. Mal Eltern geworden und genießen ihr Leben umso mehr. Und für seine Frau Anja und die Kinder und aber auch das ganze Umfeld, die Schwiegereltern, bricht jetzt natürlich eine Welt zusammen. Und die können das so gar nicht richtig verstehen, denn sie trauen das Andreas nicht zu. Natürlich nicht.
Und natürlich nicht. Er ist Familienvater, hat wie gesagt so einen sehr bodenständigen, seriösen Beruf auch als Industriekaufmann mit ja auch einer gewissen Außenwirksamkeit. Und ich kann mir das auch kaum vorstellen tatsächlich, denn jemand, der derart im Leben steht und auch gerade Vater wird, der würde, glaube ich, andere Wege suchen, um eine mögliche Lärmbelästigung aus dem Weg zu schaffen. Und jetzt nicht so derartig krass eskalieren.
Hm.
Kann ich mir nicht vorstellen. Besonders dann halt, wie gesagt, wenn ein Baby unterwegs ist.
Ja, da gibt es tatsächlich Hinweise darauf, dass Familie da so versucht hat, umzuziehen. Die haben nachweislich vor der Tat nach neuen Wohnungen gesucht und auch Besichtigungstermine für neue Wohnungen wahrgenommen. Und das spielt natürlich Polizei und Staatsanwaltschaft wieder in die Karten, weil die jetzt unterstellen, okay, es gab diesen Streit, es gab diese Belästigung, man wollte dem entgehen, indem man den Lebensmittelpunkt verändert, man hat nichts gefunden und jetzt hat man eben zu drastischeren Mitteln gegriffen.
Ja.
Familie Daso erklärt diese Wohnungssuche aber damit, dass sie angestrebt haben, ein Haus zu bauen und sich durch diese Immobiliensuche und das Besichtigen verschiedener Immobilien so ein bisschen architektonisch inspirieren lassen wollten. Also, dass sie so ein bisschen gucken wollten, was kann man machen, vielleicht kommen wir auf Ideen. Das allerdings zweifeln Polizei und Staatsanwaltschaft an, weil die Familie offensichtlich nicht unbedingt die finanziellen Mittel hatte, um einen Neubau zu starten und weil nachweislich nach den Morden die Wohnungssuche aufhörte. Also, als ob dann auch.
Ja.
Und das ist dann natürlich wieder in Relation zu sehen, so, jetzt ist dann doch der Grund für einen angestrebten Auszug weg. Also es passt nicht zu dieser Erzählung, wir suchen Inspiration. Ne?
Ja, also ich finde grundsätzlich aber auch diese Verknüpfung zu sagen, hey, potenzieller Nachbarschaftsstreit und Wohnungssuche, das heißt also, wir haben hier einen Täter, finde ich auch so ein bisschen fraglich, ehrlich gesagt. Also ich finde, es ist total normal, dass man auch nach so vielen Jahren vielleicht auch mal sagt, ich brauche mal einen Tapetenwechsel, irgendwie, keine Ahnung, suchen wir mal was Neues und vor allem unter Berücksichtigung der Tatsache auch, dass die noch ein neues Kind erwartet haben, also vielleicht auch zukünftig mittelfristig mehr Platz brauchten. Aber dieser Punkt, den du gerade beschrieben hast, dass sie halt quasi danach die Suche aufgehört haben, das ist dann wirklich ein bisschen komisch. Also es ist zumindest ein seltsames Timing. Ich glaube, es wäre eher ein Impuls zu sagen, hey, jetzt wurde auch noch neben uns jemand umgebracht, jetzt müssen wir erst recht hier raus.
Ja, genau das war tatsächlich so beim ersten Mal, wo ich diesen Fall wahrgenommen und so die Faktenlage gesehen habe, auch so mein Gedanke, dass ich dachte, dieses Erlebnis würde die meisten Menschen eher darin bestärken, sich was Neues zu suchen und nicht diese Suche abbrechen lassen.
Ja, ganz genau.
Auf jeden Fall. Aber das sind natürlich nicht die einzigen Verdachtsmomente gegenüber Andreas. Also dieser unterstellte Nachbarschaftsstreit aufgrund auch dieser Google-Suche und die Tatsache, dass man eine andere Wohnung gesucht hat, das wäre ja nun wirklich sehr, sehr dünn. Und auch wenn ich verlauten habe lassen, dass die Faktenlage brüchig ist, also so dünn ist sie dann doch wieder nicht. Ne? Die Polizei ist nun auch überzeugt davon, dass Andreas als Nachbar natürlich den Tagesablauf von Klaus Toll kannte. Also der hätte wissen können, dass der um 4 Uhr jeden Morgen rausgeht und das einfach abpassen können. Gut, man hätte den auch ausspionieren können, aber als Nachbar kriegt man sowas vielleicht dann auch eher nochmal mit.
Ja.
Und Andreas Daso hat zur Tatzeit kein Alibi. Seine Familie ist in Mecklenburg im Urlaub. Die feiern da den Geburtstag der Oma nach. Und er wollte sich ein paar entspannte Tage alleine machen, ohne Family. Also er ist zu dem Zeitpunkt allein zu Hause, sodass da auch niemand irgendwie sagen kann, er hat zu der Zeit im Bett gelegen oder so.
Ja.
Das hätte ihm natürlich die Möglichkeit verschaffen können, Morde zu begehen, ohne dass irgendwer das mitbekommt. Er selbst sagt, dass er von den Morden nichts mitbekommen hat. Er hat sich angeblich angewöhnt, mit Ohrenstöpseln zu schlafen, weil er einen leichten Schlaf hat und dadurch konnte er nichts hören. Aber das hat er ja nun auch nicht exklusiv. Ne? Also es scheint ja kaum jemand was gehört zu haben. Es gibt Nachbarn, die berichten, dass sie einen lauten Knall und dann mehrere Stimmen gehört haben. Aber weil das eben so schnell wieder weg war, hat man sich nichts dabei gedacht. Und die haben eben auch nur einen lauten Knall gehört. Aber es sind ja mindestens 10 Schüsse gefallen. Ne? Also muss da irgendeine Art von Schalldämpfer benutzt worden sein. Und es ist jetzt gar nicht verdächtig, dass Andreas da so das als Nachbar nicht mitbekommen hat.
Nee, ich finde auch. Also ich finde halt, 4 Uhr nachts ist ja für die meisten Leute noch so ein Moment des Tiefschlafs irgendwie. Und also von daher kann ich das total verstehen, dass gerade dann, wenn ein Schalldämpfer drauf war, dass sie vielleicht nichts mitbekommen haben.
Ja, das ist absolut richtig. Andreas Daso ist von vornherein total kooperativ, was die Ermittlungen angeht. Er gibt freiwillig seine Fingerabdrücke ab, er gibt eine Blutprobe ab und er gibt auch eine Geruchsprobe ab, anhand derer die Polizei Spürhunde einsetzt, um eben seinem Bewegungsprofil zu folgen. Keiner der Hunde reagiert auf seinen Geruch. Also die können seinen Geruch nicht mit dem Tatort in Einklang bringen, was stark dafür spricht, dass er dieses Haus nicht betreten hat. Der Oberstaatsanwalt Robert Hartmann sagt, dass man diesem gescheiterten Geruchstest der Hunde keinen Beweiswert zugemessen hat, weil man sich nicht sicher war, was die Hunde überhaupt riechen und wahrnehmen können. Dann frage ich mich aber, warum setzt ihr dann von vornherein überhaupt Hunde ein? Also wäre das dann auch so gewesen, wenn die Hunde irgendwie eine Spur gefunden hätten, hätte man dann auch gesagt, ja nee, können wir keinen Beweiswert, weil wir wissen nicht, was die wahrnehmen. Wahrscheinlich nicht.
Nein, mit Sicherheit nicht. Also das ist, finde ich, sehr, sehr seltsam. Ja. Ne?
Du redest Bullshit. Du redest Bullshit, Robert Hartmann. Das kann man, also ganz, ganz klare Sache, das ist hier wirklich, sowas ärgert mich dann auch. Weißt du, weil sowas untergräbt, finde ich, dann auch irgendwie die Seriosität von eben solchen Ermittlungsmaßnahmen. Total.
Ja, genau, weil es halt ganz offensichtlich auch eine gewisse Stoßrichtung vorgibt oder zumindest beabsichtigt, die dort irgendwie auch erzielt werden soll, so ungefähr. Ne? Also so nach, ja, ne, genau.
Und wie gesagt, ich weiß halt nicht, basierend auf dieser Logik, warum man dann überhaupt Hunde einsetzt. Die Hunde ermitteln auf jeden Fall eine Geruchsspur von Andreas Daso, also die führt quasi von seinem Haus weg bis zu der Firma, in der er arbeitet. Da können die quasi klare Wege nachvollziehen und auch an der Firma vorbei zu so einem Schotterweg. Da wird der, weiß ich nicht, der war ja sehr sportlich. Ich glaube, da hieß es, dass er da ab und zu mal gelaufen ist oder so. Also die Hunde können schon offensichtlich so alltägliche Bewegungsrouten von ihm nachvollziehen. Mhm. Und umso seltsamer ist es, dass sie eben das nicht in Einklang mit dem Tatort bringen. Ne?
Ja, genau. Ja.
Also bei allen Verdachtsmomenten, die es vielleicht gegen ihn gab, diese Wohnungssuche, dieses Herunterspielen des Nachbarschaftsstreits, obwohl man da gesucht hat, wie kann man jemanden mit Behinderung aus dem Haus werfen lassen, das ist schon mal ein dicker Punkt, der eher gegen seine Täterschaft spricht.
Ja, und im Vergleich zu diesen anderen Verdachtsmomenten einfach ein Fakt offensichtlich. Ne? Also wenn man jetzt wirklich Spürhunde losgelassen hat, die eben nichts gewittert haben, die letztendlich genau das bestätigt haben, was hier zum Vorschein gekommen ist, nämlich dass seine Spur nicht dorthin führte, dann finde ich, kann man hier von einem Fakt sprechen. Alles andere war ja einfach nur so eine Art imaginäres Tetris-Spiel, was zusammengepuzzelt wurde.
Ja, richtig. Der Täter, wer auch immer er war, scheint seine Tat sehr, sehr akribisch geplant und professionell durchgeführt zu haben. Man findet keine Fingerabdrücke, man findet eigentlich auch keine wirklich verwertbaren Spuren. Lediglich kleine Schaumstoffpartikel lassen sich im Haus der Opfer finden. Und dadurch kommt die Polizei auf die Idee, dass der Täter einen selbstgebastelten Schalldämpfer benutzt hat, indem er eine leere PET-Flasche mit Bauschaum gefüllt hat und die dann vor den Lauf gebastelt hat. Also das quasi, wir hatten mal darüber gesprochen, dass das Schießen in Kissen den Schall dämpft und hier würde diese schalldämpfende Wirkung eben durch den Bauschaum, der die PET-Flasche füllt, erzielt werden. Es gibt eine Schweizer Internetseite, die eine Bauanleitung für genau solche Schalldämpfer zeigt, für die Jagd. In Deutschland ist Jagd mit Schalldämpfern, soweit ich weiß, verboten, aber es gibt Gegenden, wo man das machen darf. Und es gibt eine Schweizer Internetseite, die eben genau eine solche Schalldämpferbauart Stück für Stück zeigt. Und man ermittelt jetzt, ob jemand aus Babenhausen auf diese Seite zugegriffen und diese Bauanleitung runtergeladen hat. Ja. Und tatsächlich wurde diese Bauanleitung einmal runtergeladen von einer IP-Adresse, die sich dem Arbeitsrechner von Andreas Daso zuordnen lässt.
Nein, echt? Okay. Jetzt wird's doch wieder spannend. Jetzt geht's auf jeden Fall doch noch in die andere Richtung wieder.
Gegen die Theorie, dass ein solcher Schalldämpfer benutzt wurde, spricht allerdings nach Meinung verschiedener Ballistiker und verschiedener Waffenexperten zum einen, dass keinerlei PET-Plastikfragmente am Tatort gefunden worden sind. Also die wäre ja auch beschädigt worden, diese Flasche. Da hätte es ja auch irgendwelche Partikel gegeben, die sich gelöst hätten. Und es wäre nicht nur Bauschaum irgendwie, Schaumstoff rausgekommen, sondern eben auch Teile dieser PET-Flasche. Und dagegen spricht, dass Waffenexperten sagen, dass diese Art von Schalldämpfern für die Nutzung mit einer Pistole absolut nicht praktikabel ist, weil eine Pistole funktioniert ja so, dass ein Schlitten oben auf der Pistole hin und her fährt und die beim Abfeuern die alte Kugel auswirft und die neue aus dem Magazin eingeführt wird. Und das passiert durch so eine Schlittenkonstruktion. Und durch dieses Hin- und Herbewegen dieser Schlittenkonstruktion würden Teile der PET-Flasche und des Bauschaums in den Lauf geraten und die Waffe wäre somit nach ein bis zwei Schüssen nicht mehr funktionstüchtig.
Ach so, okay.
Nachstellungen der Polizei, also die Polizei selber, hat mit einem solch gebastelten Schalldämpfer geschossen und die konnten jeweils nur einen einzigen Schuss abgeben. Also der Gedanke, dass man damit 10 Schüsse abgeben kann auf 3 Leute, ist hanebüchen. Aber die Polizei bleibt dabei und verfolgt diese Spur weiter.
Und wie kann denn so eine Flaschenkonstruktion überhaupt von einer Pistole gespannt werden?
Keine Ahnung, damit habe ich mich jetzt nicht so eingehend beschäftigt. Ich habe die Seite nicht gelesen, aber es geht scheinbar.
Ja, okay.
Aber wie gesagt, es bleibt der Fakt, dass in den letzten 8 Wochen vor der Tat diese Bedienungsanleitung, diese Bastelanleitung im ganzen Raum Babenhausen eben nur ein einziges Mal runtergeladen wurde von dieser Arbeits-IP-Adresse von Andreas Daso. Das ist natürlich schon eine massive Spur für die Behörden. Und dazu kommt, dass ein Arbeitskollege von Andreas Daso sich erinnert, dass dieser kurz vor der Tat an seinem Rechner rumgeschraubt hat, unter dem Vorwand, den Rechner reparieren zu wollen. Dieser Kollege aber weiß, dass Andreas da so technisch überhaupt keine Ahnung hat, weil der daraus früher nie einen Hehl gemacht hat, dass er sich null auskennt. Und das,
ja.
Das wertet die Polizei natürlich auch als Versuch der Manipulation jetzt an diesem Rechner.
Es ist seltsam, dass plötzlich genau so jemand auf einmal anfängt, irgendwas rumzuschrauben. Und aber auch wofür zu schrauben jetzt genau? Um Daten zu löschen? Also Schrauben wie Schrauben? Also Computer auseinanderbauen, Festplatte demontieren? Oder was genau war das?
Das weiß ich nicht. Also es wurde nur davon gesprochen, dass da an dem Rechner geschraubt wurde.
Okay, na gut. Also ich finde halt dieser Download, diese Anleitung, das ist nun wirklich jetzt auch schwierig zu erklären, muss ich mal sagen. Also eben diese erste Google-Suche, die fand ich jetzt irgendwie noch, warum auch immer, irgendwie in Ordnung. Das deutet auf nichts hin, aber jetzt gerade in Verbindung mit diesen Funden der Schaumstoffstücke sieht das natürlich jetzt erstmal sehr, sehr schlecht aus.
Ja, aber auch die hat tatsächlich eigentlich keinen Beweiswert, wie du jetzt hören wirst. Auf den ersten Blick natürlich ist das ein ganz, ganz starkes Indiz. Aber Anja Daso, die Frau von Andreas, die ist absolut von der Unschuld ihres Mannes überzeugt und die engagiert einen forensischen Datenexperten und der kann nachweisen, dass man eben nicht sagen kann, dass der Download von Andreas Dasos Rechner auf der Arbeit geschehen ist, sondern lediglich mit der ihm zugeordneten IP-Adresse, also über seine Login-Daten. Also nicht unbedingt von dem Rechner geschehen. Und diese Login-Daten kannten mindestens 3 andere Kollegen auf der Arbeit. Das heißt, die hätten einfach mit seinen Daten auch diesen Download vornehmen können. Und einer der IT-Administratoren der Firma ist bekennender Waffennah und hat ausgesagt, dass es sein kann, dass er diese Anleitung runtergeladen hat und er sich nicht mehr erinnert, weil der offensichtlich auf alles steht, was mit Waffen zu tun hat. Und
ach ja, okay.
Also ist das jetzt auch wieder, ja, kann Andreas da so gewesen sein, können aber auch 4 andere Leute gewesen sein. Ne? Und das ist dann schon wieder so, da sind wir in so einer in dubio pro reo Situation. Man kann halt eben nicht nachweisen, dass er es war. Und dann sind wir wieder bei diesen brüchigen Indizien, die ich bisher aufgezählt habe. Und so der größte Hinweis auf seine Schuld ist auf einmal sehr fragwürdig geworden.
Ja, und jetzt öffnen sich quasi 2 neue Türchen. Zum einen frage ich mich, ob denn dieser Waffennarr irgendeinen Grund gehabt haben könnte, um Klaus Toll umzubringen. Also ob er jetzt irgendwie auch in den Kreis der Verdächtigen quasi dadurch gerutscht ist. Und auf der anderen Seite frage ich mich, ob man jetzt anhand des Schaums wirklich auch ausmachen konnte, also diese Fundstücke, dieser gefundene Schaum, ob man irgendwie auch quasi in Erfahrung bringen konnte, ob es sich dabei um Bauschaum auch handelte. Es könnte ja auch irgendein anderer Schaum gewesen sein. Oder Schaumstoff.
Das ist soweit nie beleuchtet worden in den Medien, aber aufgrund der Tatsache, dass dann nie berichtet wurde, dass sich diese Spur auch in Luft aufgelöst hat, gehe ich davon aus, dass das Bauschaum war, den man gefunden hat. Aber Bauschaum kann ja nun auch aus verschiedenen Gründen in einem Haus zu finden gewesen sein. Also zumal wir jetzt auch hier von wirklich Partikeln sprechen und nicht irgendwie von, weiß ich nicht, da hat keiner jetzt irgendwie eine Schnecke gemalt mit Bauschaum oder so, ne? Das ist jetzt irgendwie.
Ja, ne, da gibt es viele Wege und du hast ja eben auch schon gesagt, dass was halt noch fehlte, waren halt wirklich irgendwelche PET-Stücke, irgendwelche Plastikstücke von der
Genau,
Flasche selbst, ne?
genau.
Die wären ja sonst irgendwie auch dort gefunden worden sein.
Und die hätte es eben laut Aussage von diversen Waffenexperten geben müssen.
Ja.
Dieser IT-Administrator, der Waffennarr, es ist auf jeden Fall nachweisbar, dass der in diesem Zeitraum um die Tat herum 6000 Zugriffe auf verschiedene Waffenseiten gestartet hat. Also der war sehr, sehr umtriebig, was dieses Thema angeht. Und der hat
Und
auch.
das noch während der Arbeitszeit. Oh Mann, oh Mann.
Oh Mann, ey. Und der hat sehr intensiv auch gerade nach Schalldämpfern gesucht. Und der hat angegeben, dass er Schalldämpfer für sein Luftgewehr bauen wollte und womit er dann irgendwelche Schädlinge auf seinem Grundstück schießen wollte. In dessen Richtung ist nicht weiter ermittelt worden. Also ich kann nicht sagen, ob der vielleicht eine Verbindung zu Klaus Toll hatte oder vielleicht einen Grund, den umzubringen. Aber der ist auf jeden Fall jemand, der dessen Affinität zu Waffen auf jeden Fall so ein bisschen Andreas da so entlastet, finde ich.
Finde ich jetzt auch. Und hat denn Andreas da so in irgendeiner Form einen Zugang zu Waffen?
Nicht keinen legalen. Also damals in der Berichterstattung wurde immer geschrieben, dass oder es wurde sich immer darauf versteift, auf dessen Bundeswehrvergangenheit. Andreas Dahso war früher bei der Bundeswehr und dann es wird dann immer irgendwie darauf verwiesen, dass er ja mal Soldat war und so, als ob das dann irgendwie heißen würde, dass man jetzt irgendwie, dass das nahe liegt, dass er der Killer sein könnte, ne? Also das,
Ja, ist natürlich auch Käse.
ja, das ist totaler Käse. Also es wird einen Punkt geben, man findet eine alte Bundeswehrhose von ihm, die er noch aus seinem aktiven Dienst quasi übernommen hat. Die liegt in seiner Garage und an der finden sich Schmauchspuren. Und das ist natürlich für die Polizei wieder ein gefundenes Fressen. Allerdings sagen diverse Experten, darunter auch Marc Benecke, dass es durchaus sein kann, dass diese Schmauchspuren noch aus der aktiven Bundeswehrzeit an dieser Hose haften, weil die sich unheimlich lange halten.
Okay.
Also es ist nicht nachweisbar, dass die eben kürzlich erst angetragen wurden, dass die mit dem Fall zu tun haben. Die können noch von irgendwelchen Schießübungen bei der Bundeswehrzeit stammen. Also du siehst, man hat hier wirklich nichts Handfestes.
Ja.
Ne? Man hat viele Indizien, man hat diesen vermeintlichen Nachbarschaftsstreit, er hat kein Alibi, er hat nichts gehört, er kennt den Tagesablauf. Vielleicht wurde von seinem Rechner dieser Bauplan runtergeladen, der vielleicht benutzt wurde und an seiner Hose sind Schmauchspuren. Und dennoch wird er am 2. Juli 2011 nach einem 17-tägigen Prozess verurteilt. Also obwohl das ja, wie gesagt, eine Faktenlage ist, finde ich, die fragwürdig ist.
Ja, auf jeden Fall. Für mich klingt das danach so nach dem Motto, er war der Nachbar, der wirklich angrenzend gewohnt hat, also der direkt im nächsten nochmal Reihenhaus gewohnt hat und insofern genau wissen musste, was die Rituale von Klaus Toll gewesen sind und daher wissen musste, dass er jeden Morgen um 4 Uhr den Müll rausgebracht hat. Und das scheint mir hier Grund genug gewesen zu sein, um alles andere drumherum quasi zu basteln und halt die kleinen Geschenke anzunehmen, so wie sie passen, um halt dieses Narrativ zu bestätigen.
Ja.
So klingt das für mich jetzt erstmal, ne? Also ich will jetzt damit auch nicht sagen, dass sie Unrecht hatten. Ich meine, auch hier muss man natürlich sagen, die Ermittlungsbehörden und die haben natürlich auch, das sind Profis, die wissen schon, was sie machen, aber so jetzt mal mit ganz viel Abstand gesprochen, habe ich so das Gefühl, dass so das Hauptmotiv eigentlich darin verortet wurde, zu sagen, ja, der muss das ja wissen, weil er der Nachbar ist, so, Punkt. Und da, außerdem gab es ja diesen Vorfall 2001. Und alles drumherum scheint irgendwie dann aufgebaut zu werden.
Man muss halt auch einfach sehen, man weiß gar nicht, ob daraus, wie gesagt, ein Nachbarschaftsstreit eskaliert ist, ne? Und auch aus seiner Aussage, dass er mit Ohrenstöpseln schläft und deswegen in der Nacht nichts mitbekommen hat, macht dann die Staatsanwaltschaft, dass er nur mit Ohrenstöpseln schlafen konnte aufgrund der Lärmbelästigung durch die Nachbarn. Er selbst sagt aber aus, dass das damit nichts zu tun hatte, sondern dass eine nahegelegene amerikanische Kaserne ihn häufig irgendwie durch die Transporte hin und zurück, dass er da sich eher belästigt fühlt und deswegen diese Ohrenstöpsel sich angewöhnt hat. Aber es wird halt alles gegen ihn ausgelegt. Also die Nachbarn sagen auch aus, dass es bei der Familie Toll häufig laut war. Mhm. Und also das ist ein Fakt. Und das nutzen die Strafverfolgungsbehörden also dann so als Triebfeder von Andreas da so. Und deswegen trägt er Ohrenstöpsel, nicht wegen irgendwas anderem. Also die betrachten wirklich nur diese eine Seite.
Ja, ist eine sehr subjektive Auslegung.
Genau. Verdächtig macht ihn auch so ein bisschen, dass die Polizei, wie gesagt, er spielt am Anfang sehr, sehr gut mit. Er ist total kooperativ, er gibt eine Blutprobe, er gibt Fingerabdrücke. Er stimmt auch zu, dass man sein Haus in Augenschein nimmt und man überprüft Keller und Garage. Und alles ist laut Protokoll auffällig sauber. Also nicht so, dass das irgendwie gut in Schuss und irgendwie regelmäßig gefegt und geputzt ist, sondern wirklich nahezu klinisch rein. Und das finden die Behörden natürlich auch bemerkenswert, weil das natürlich auch danach schreit, dass das einfach kürzlich sehr, sehr intensiv gereinigt worden ist im tatrelevanten Zeitraum, ne? Und das spricht dann ja auch wieder dafür, dass man da irgendwelche Spuren beseitigen wollte, und in diesem Keller oder in dieser Garage, ich bin gerade nicht sicher, findet man dann eben diese Bundeswehrhose, die eben Schmauchspurantragungen hat, von denen wir halt aber auch, wie gesagt, nicht wissen, woher die kommen. Ne?
Ja, aber jetzt, dazu muss man ja auch nur wirklich sagen, zum einen Andreas Dasos Frau wird ja vielleicht zum Sauberkeitsstand sozusagen des Hauses irgendwie auch was sagen können, um zu wissen oder zu sagen, okay, er hat jetzt nochmal, als sie weg waren, irgendwie geputzt, oder es war so der Standard bei uns, oder wir hatten gerade, ich meine, es ist halt April, vielleicht haben wir gerade einen Frühjahrsputz gemacht. Das kann ja durchaus sein zu der Jahreszeit, das darf man auch nicht vergessen, ne? Und auf der anderen Seite frage ich mich, jemand, der möglicherweise so penibel alles putzt, der lässt doch jetzt nicht so eine Bundeswehrhose da liegen.
Ja, ich weiß nicht, in welchem Kontext die aufgefunden wurde. Wahrscheinlich war die in irgendeinem Regal oder in irgendeinem Schrank eingeordnet. Die wird ja nicht einfach so rumgelegen haben. Und
ja, gut. Ja.
Was Andreas Dasos Frau gesagt hat, das müssen die Behörden ja nicht glauben. Die wird natürlich wahrscheinlich gesagt haben, ja, so sauber ist unser Keller halt, ne? Das wird man dann aber vermutlich nicht als Schutzbehauptung irgendwie abgetan haben. Hm. Was ich persönlich fahrlässig finde, tatsächlich Auslöser oder zentraler Punkt in diesen Streits oder bei dieser Lärmbelästigung, die Nachbarn immer wieder bemerkt haben, war einmal, dass Klaus Toll sich oft mit seiner Frau sehr lautstark gestritten hat. Aber zentrales Element war auch immer wieder die Tochter Astrid, die offensichtlich auf Störungen ihrer gewohnten Tagesabläufe oder auch Störungen in der Anordnung von verschiedenen Gegenständen im Haus, also sobald irgendwas verändert wurde in ihrem Umfeld, mit hysterischen Schreien und auch dem Nachahmen von Tierlauten reagiert hat. Also das muss schon auch eine starke Lärmbelästigung gewesen sein. Und sie wird aufgrund dieser Tatsachen, dieser Autismus-Spektrum-Störung und ihrer Verhaltensweisen nicht als insofern zurechnungsfähig eingestuft, dass man sie verhört. Und das finde ich, oder dass man überhaupt ihren Aussagen irgendeine Form von Glauben schenkt. Und das finde ich total schwierig. Denn sie wird Aussagen machen, die vielleicht in eine andere Richtung gehen als Andreas Daso, aber die werden einfach nicht gerichtsrelevant vorgebracht. Und es gibt einen einzigen Gutachter, externen Gutachter, der sie noch nie vorher gesehen hat, der nach einem Termin, der auch offensichtlich sehr, sehr kurz war, 10, 15 Minuten, entscheidet, dass sie nicht in der Lage ist, vernommen zu werden, nicht zurechnungsfähig ist. Man hat also nicht die Leute befragt, die täglich mit ihr zusammenarbeiten. Irgendwelche Fachkräfte in dieser Werkstatt für Menschen mit Behinderung, da wird es Leute gegeben haben, Fachpersonal, weiß ich nicht, Heilerziehungspfleger, pädagogische Fachangestellte, integrativer Fachdienst, verschiedene Sachen, Leute, die Ahnung haben und die sie kennen, die wurden nie befragt und die hätten einfach auch, zum einen hätten die ein umfassenderes Bild über Astrid geben können, was kann sie nicht, was kann man ihr glauben, was muss man mit Vorsicht genießen.
Ja.
Und die hätten kommunikativ natürlich auch einen Zugang zu ihr gefunden. Und dass das nicht passiert ist, finde ich sehr, sehr fragwürdig. Und das ist auch wieder so ein bisschen in diesem Kontext zu sehen, dass Menschen mit Behinderung oft so ein bisschen stiefmütterlich behandelt werden. Ne?
Ja, genau. Also ich finde, ich würde jetzt auch nicht sagen fragwürdig. Ich finde es fast so ein bisschen, ja, vielleicht auch menschenverachtend, hochnäsig und arrogant zu sagen, okay, wir machen das jetzt hier nicht und ignorieren das einfach, was Astrid zu sagen hatte. Also von daher finde ich, ich finde das auch nicht in Ordnung.
Ja, gut, anfangs konnte sie sich ja sowieso nicht verbal äußern. Wie gesagt, ihr Kiefer war zerschmettert. Sie verbrachte 2 Monate im Krankenhaus. 2 Wochen nach der Tat ist sie das erste Mal körperlich in einem Zustand, in dem sie befragt werden kann. Sie kann da allerdings natürlich noch immer nicht kommunizieren. Sie kann nur durch Nicken und Kopfschütteln bestätigen und verneinen. Da wird zum ersten Mal seitens des Krankenhauspersonals und der Polizei ihr gegenüber eröffnet, was überhaupt passiert ist, dass die Eltern auch verstorben sind. Also die wird sie natürlich gesehen haben auf dem Weg nach draußen in den Garten, aber wird wahrscheinlich nicht differenziert haben. In dem Moment sind die nur schwer verletzt, sind die tot, ist sonst irgendwas, ne?
Ja, und nochmal, sie war ja in einer kompletten Schockstarre. Du hast jetzt selbst gesagt, dass sie 24 Stunden irgendwie,
ja, eher noch
in
mehr.
Ihrem, oder noch mehr in ihrem Zimmer war. Und ich denke halt auch, dass es halt, wenn das irgendeine Form ihres Autismus gewesen sein sollte, weil eben, sagen wir mal, die normalen bekannten Strukturen gebrochen wurden und auch ihre direkten Ansprechpartner auf einmal nicht mehr da waren, dass es halt einfach auch so ein, ja, so ein Stück weit einfach auch zu dieser Schockstarre, zu diesem Momentum eigentlich auch gehört, was da gerade passiert ist. Also von daher würde ich das jetzt, glaube ich, auch so verstehen wollen. Und grundsätzlich wollte ich aber auch noch sagen, dass ich aber auch mir vorstellen kann, dass für Andreas Daso und seine Familie, gerade mit irgendwie 2 Kindern und das dritte kam jetzt gerade, ist natürlich auch vielleicht keine zufriedenstellende Wohnsituation sein kann, wenn von der Nachbarseite immer wieder solche Geräusche zu hören sind. Ne? Das ist ja auch unheimlich. Das darf man ja nicht vergessen. Ne? Also das heißt nicht zwangsläufig, dass er deswegen zum Mörder wird, aber es kann zumindest auch erklären, warum er auf Wohnungssuche gegangen ist.
Ja, schön ist das nicht, ganz klar. Und das kann auch zermürbend sein. Das wird vielleicht auch für die Kinder, die das nicht einschätzen können, beängstigend sein. Für Erwachsene ist es dann wahrscheinlich irgendwann einfach nur noch nervig. Klar ist das eine Erklärung für eine Wohnungssuche und klar erklärt das auch so eine Google-Suche. Kann man Mieter mit Behinderung aufgrund von Lärmbelästigung kündigen lassen? Denn anders als so viele andere Nachbarn wusste Andreas da so tatsächlich, dass Familie Toll nur zur Miete wohnt in dem Haus. Also er war einer der wenigen, der das wusste. Unmittelbar nach diesem Termin, wo also Polizei und Krankenhauspersonal Astrid aufklären über den Tod ihrer Eltern, beginnt sie von Albträumen geplagt zu werden. Sie träumt jede Nacht von maskierten Männern, die die Wohnung betreten und schießen. Und das wird aber nicht in die Akte aufgenommen aufgrund ihrer Unzurechnungsfähigkeit. Aber ich denke, das sind so Erinnerungsfragmente, die möglicherweise zurückkommen. Ne?
Das ist gut möglich.
Und da wird dann auch von einer Mehrzahl gesprochen. Also warum sollte, also das ist dann halt nicht mehr Andreas Daso, das sind dann 2 Leute.
Fehlte denn irgendwas zu Hause? Wurde irgendwas entwendet, dass man sagen könnte, okay, es war vielleicht einfach ein Raubüberfall?
Nee, tatsächlich nicht. Ja, also das Einzige, es gibt kein Raubmotiv, nur man kann nicht sagen, irgendwas fehlt. Das einzige Motiv ist tatsächlich die unterstellte andauernde Lärmbelästigung und der unterstellte Nachbarschaftsstreit. Und Andreas Dasos Anwalt, also er hat 2 Anwälte, der eine kann den Prozess aufgrund einer Erkrankung nicht bis zum Ende verfolgen, aber der äußert sich auch später den Medien gegenüber, dass er relativ schnell das Gefühl hatte, dass sein Mandant keine Chance hat, weil man sich einfach so komplett auf den eingeschossen hat, weil man, weil man auch seiner Meinung nach in einer Art und Weise agiert hat, die eher ungewöhnlich ist für Gerichte, für dieses Neutralitätsgebot. Also man schon irgendwie relativ deutlich ablesen konnte, dass alle sich im Prinzip einig sind, dass Andreas da so der Täter ist. Und wie gesagt, da gibt es halt einige Sachen, die dagegen sprechen. Ne? Die ballistischen Tests, die halt sagen, dass diese Tatwaffenkonstruktion, so wie sie unterstellt und angenommen wird, gar nicht funktioniert hätte. Das heißt, selbst wenn Andreas da so diese Schalldämpfer-Bauanleitung runtergeladen hätte, dann hätte er damit nichts anfangen können, weil das Ding einfach so nicht praktikabel gewesen wäre. Also ja. Spielt das letzten Endes auch keine Rolle, wer es runtergeladen hat. Und selbst sind wir ja absolut bei weitem nicht sicher, dass er es war. Schmauchspuren, wie gesagt, hätten von sonst wann sein können. Das ist alles eben kein, das sind keine tragenden Indizien, das sind einfach nur, ja, bestenfalls, wie soll ich sagen, Indizienspuren, ja. Darüber hinaus wird an der Jacke von Klaus Toll, die er an diesem Tattag getragen hat, eine weitere nicht identifizierte DNA gefunden.
Ah.
Aber auch da wird nicht weiter ermittelt. Also man könnte ja unterstellen, dass die vom Täter kommt, dass der irgendwie Klaus Toll morgens vor der Tür abgepasst hat, ins Haus gedrängt hat, dabei irgendeine Antragung stattgefunden hat. Und die passt eben auch nicht zu Andreas da. So, da sind wir halt auch wieder bei einem Punkt, der gegen seine Täterschaft spricht. Kann natürlich auch von irgendwann anders kommen, ne? Weiß man nicht.
Ich wollte gerade sagen, also wie lange hält denn so eine DNA-Spur an der Kleidung, an einem Kleidungsstück?
Bis du sie wäschst.
Ja gut, aber dann kann das ja wirklich sein, dass es, weiß ich nicht, von irgendwelchen Kunden war oder von wem auch immer.
Die er kaum
dass
noch
so eine Jacke. Ja, und man darf ja auch nicht vergessen, aber dass er dieses Ritual jeden Morgen um 4 Uhr hatte. Ne? Das bedeutet ja, dass er nicht jeden Morgen sich eine andere Jacke angezogen haben wird, sondern wahrscheinlich wird es eher so sein, dass er so seine Jacke hatte für solche Zwecke. Und dann kann es ja wirklich von wann auch immer mal gewesen sein. Oder er war mit der Jacke zufälligerweise mal im Supermarkt und ist irgendwo gegen jemanden gestoßen oder was. Ich weiß es nicht. Ne?
Kann, ist auch sehr wahrscheinlich, aber in dubio pro reo. Und das sind halt Punkte, die man trotzdem auch nutzen muss, um berechtigte Zweifel zu sehen in der Konstruktion, die man getätigt hat. Ne?
Ja, genau.
Aber sehen wir uns mal die Familie Toll insgesamt an, um vielleicht da ableiten zu können, ob es irgendwelche Gründe für diese Morde geben könnte. Familie Toll lebt seit 1999 in diesem Reihenhaus in Babenhausen, also 10 Jahre lang haben sie da gelebt und sie galten als äußerst zurückgezogen, hatten keine Kontakte in der Nachbarschaft, keine Freunde in der Nachbarschaft, also wirklich nur so das Allernötigste. Einige Nachbarn wussten, dass Petra Toll unter Depressionen litt und eine starke Lichtempfindlichkeit, also Lichtallergie, Sonnenallergie hatte und auch darauf aufgrund dieser Tatsachen, eben dieser psychischen Beeinträchtigung und eben dieser Lichtallergie sehr zurückgezogen gelebt hat. Und Klaus Toll, der war ein bisschen präsenter. Es gab Nachbarn, die haben ausgesagt, dass sie niemals wussten, dass da überhaupt noch eine Ehefrau gewohnt hat, weil man die einfach nicht zu Gesicht bekommen hat. Also die muss wohl sehr raus aus diesem Bild gewesen sein. Astrid hat man halt ab und zu mitbekommen, natürlich aufgrund der Geräuschbelästigung. Manchmal hat man sie auch beim Spazierengehen gesehen, wo sie dann irgendwie Selbstgespräche geführt hat und so ein bisschen in ihrer eigenen Welt war und irgendwie so, ja, nicht zugänglich. Aber wenn sie dann mal irgendwie in Kontakt mit den Nachbarn getreten ist, dann wurde sie allgemein als extrem liebenswürdiger, positiver, offener Mensch beschrieben. Also die hatten allgemein dann ein recht gutes Bild von ihr. Wie gesagt, sie hat immer diese Selbstgespräche geführt, wenn sie so in ihrer Welt versunken war und Spaziergänge gestartet hat. Und es gibt einen Spaziergang, der so ein bisschen im Gedächtnis bleibt. Da hat ein Nachbar mitbekommen, dass sie im Selbstgespräch, weil sie sich selbst gefragt hat, wie lange soll ich noch schweigen? Und das wird dann später so ein bisschen darauf geschoben, dass es da vielleicht doch irgendein Familiengeheimnis oder irgendwas gab, was so in der Familie toll nicht so gut lief. Das ist dann auch einer dieser Ansätze von den Leuten, die Andreas da so für unschuldig halten, dass es da offensichtlich irgendwas gab, was verborgen wurde.
Ja, verstehe. Aber auch das ist mal wieder so eine ganz individuelle Auslegung.
Ja,
also das kann sich sonst auf alles andere auch beziehen.
Der genaue Wortlaut war, wie lange soll ich noch schweigen, wie lange wollt ihr mich noch anlügen? Aber das kann natürlich auch, es kann auch alles Mögliche sein, ne? Ansonsten ist da nicht viel bekannt. Also wie gesagt, sie hat tagsüber in so einer Werkstatt für Menschen mit Behinderung gearbeitet. Das Haus dann eigentlich nur zu diesen Spaziergängen verlassen oder Einkäufe erledigt. Also sie war durchaus in der Lage, so den alltäglichen Anforderungen des Lebens irgendwie nachzukommen in einem bestimmten Rahmen. Ne? Also das hat sie dann getan. Es wird allgemein ausgesagt, dass auch Klaus Toll sich große Mühe gab, seiner Tochter ein vernünftiges Leben zu ermöglichen. Dazu gehörte eben auch, dass, wie gesagt, Gegenstände im Haus, beginnend bei Kleidungsstücken über Dekorationsartikel, in einem bestimmten Muster angeordnet werden mussten, in bestimmten Anordnungen stehen mussten, weil sie sonst einfach regelmäßig Ausraste hatte. Also die Treppe nach oben in ihr Stockwerk, die war wohl voll mit verschiedenen Gummienden. Und wenn die beim Putzen irgendwie verrückt worden sind oder da nicht mehr so standen, wie sie stehen sollten, dann hat das wohl zu diesen Anfällen geführt, die ich eben geschildert habe, wo sie dann geschrien und Tierlaute nachgeahmt hat.
Verstehe.
Das hat wohl Aussagen zufolge einige Nachbarn gestört. Also, dass das die Dasos gestört hat als direkt Wand-an-Wand-Anwohner safe, aber das ist auf jeden Fall auch ein Motiv, in Anführungsstrichen, dass sich wohl auf die direkte Nachbarschaft insgesamt erstreckt hat. Klaus Toll, wie gesagt, ähnlich wie seine Tochter, jemand, der in bestimmten Mustern lebte und bestimmte starre Angewohnheiten hat. Dazu gehörte eben jeden Morgen um 4 Uhr aufzustehen, den Müll rauszubringen und dann erstmal eine Runde zu joggen oder zu walken, daher auch die Trainingsjacke, also so ein bisschen sich bewegen, bevor der Tag startet. Danach ist er immer mit dem Auto unterwegs gewesen, und keiner weiß, wohin er da gefahren ist. Also niemand weiß, wo er diese Stunden verbracht hat.
War er denn selbstständig oder hat er auch ein eigenes Büro gehabt?
Er war selbstständig.
Das war alles im Haus drin, sagtest du, ne?
Das Büro war im Souterrain des Hauses, er war selbstständig, genau. Er ist dann jeden Morgen um 8 Uhr im örtlichen Edeka einkaufen gegangen. Er war immer der erste Kunde, jeden Morgen 8 Uhr. Aber was er in dieser Zeit zwischen dem Joggen, Walken, sagen wir jetzt einfach mal 5 Uhr morgens und 8 Uhr morgens gemacht hat, wo er unterwegs war, das weiß niemand. Das weiß auch seine Familie nicht. Wie gesagt, Freunde, Umfeld, so gab es halt nicht. Ne?
Aber wann hat er denn offiziell das Haus verlassen? Gab es da nicht irgendwie feste Zeiten auch?
4 Uhr, Haus verlassen, Müll rausbringen, dann joggen, walken, dann weg bis 8 Uhr, Edeka Einkauf, dann ist er wieder nach Hause gekommen.
Das heißt, er war wirklich vom Joggen her oder vom Müll rausbringen komplett bis dann irgendwie nach dem Einkauf weg immer.
Genau.
Ganz schön lange Zeit.
Und er hat da offensichtlich irgendeine Tätigkeit verfolgt, die ihn jeden Tag irgendwie 3 Stunden gekostet hat, von der niemand weiß, was sie war, ne?
Das ist eigentlich so die Uhrzeit, wenn früher immer Zeitungen ausgetragen wurden.
Ja, das hätte ja wahrscheinlich jemand mitbekommen. Das hätte ja wahrscheinlich mal irgendwann mal jemand gesehen. Also er ist auf jeden Fall einfach morgens einfach Stunden von der Bildfläche verschwunden, was er da gemacht hat. Aber vielleicht liegt ja da auch wiederum irgendeine Tätigkeit verborgen, die wiederum begründen könnte, warum dieser Mord stattgefunden hat. Ne?
Ja, auf jeden Fall. Ich wollte noch kurz zu Andreas da so sagen. Gesetzt den Fall, dass er es gewesen ist oder anders, dass das sein Plan war, da muss man sich doch fragen, kann man sich wirklich vorstellen, dass er sich gedacht hat, mit so einem Plan einfach nicht aufzufallen und einfach wegzukommen mit der ganzen Sache sozusagen. Also weißt du, wie ich meine? Also man muss auch wirklich sagen, okay, selbst wenn es ein Plan gewesen ist und er hat jetzt den Schalldämpfer gebaut und bla bla bla, aber dann trotzdem muss man sich auch wirklich fragen, wenn man jetzt irgendwie auf die Idee kommen sollte, seinen Nachbarn wirklich zu töten, dann kann man doch nicht wirklich davon ausgehen, dass man dann davonkommt mit so einer Sache. Also wie geht's dann weiter? Wäre sehr kurzsichtig gedacht gewesen.
Konnte man in dem Fall vielleicht schon, weil sich ja eben noch andere Nachbarn belästigt gefühlt haben von Familie Toll und weil noch ein Umstand Andreas Daso da so ein bisschen die Hände gespielt hatte. Es geht das Gerücht um in Babenhausen, dass Klaus Toll Ärger mit den Hells Angels hatte, dass er die hinsichtlich eines Grundstücksverkaufs übers Ohr gehauen hat.
Okay.
Unbestätigt, aber das Gerücht existiert.
Und die sind da auch aktiv. Gut, Frankfurt,
Ja, die sind
klar, die
überall
sind
aktiv.
überall. Ne, gut, die nächste, also die Großstadt ist ja direkt um die Ecke sozusagen.
Ja, ob das stimmt, keine Ahnung, aber das Gerücht hält sich hartnäckig. Das wird auch in allen möglichen Formaten immer wieder aufgegriffen. Und Fakt ist, dass Klaus Toll wahrscheinlich irgendeine Art von Bedrohung gespürt hat, denn er hatte offensichtlich kurz vor dem Mord einiges daran gesetzt, sich seinerseits eine Pistole zu organisieren. Aber dazu kommen wir später.
Okay.
Wir gehen erstmal weiter auf die seltsamen Angewohnheiten der Familie Toll ein. Die bestellen jeden Tag ihr Essen in der Pizzeria Maria in Babenhausen. Die haben ihre eigene Küche niemals benutzt. Also als das Haus später untersucht wird nach der Tat, da ist die Küche noch im Original-Neuzustand. Da sind noch überall Schutzfolien aufgebracht. Also die ist wirklich nicht einmal benutzt worden. Die
Okay.
bestellen jeden Tag in dieser Pizzeria Maria ihr Essen. Jeden Tag die gleichen Speisen.
Quatsch.
Ja, also totale Routinen durch die ganze Familie ziehend, ne? Also offensichtlich brauchten die alle krasse Routinen. Vielleicht hatten auch Klaus und seine Frau so ein bisschen leicht autistische Züge.
Ja, ganz offensichtlich. Also zumindest finde ich es auch ziemlich teuer, tatsächlich. Jeden Tag sich Essen zu bestellen, ist auch nicht ganz günstig.
Ja, und das ist auch so eine Frage. Wie geht das? Klaus hat immer dieses Bild erzeugt, dass er erfolgreich ist, wie gesagt, dass er der Hausbesitzer ist, dass er hat auch Nachbarn gegenüber durchblicken lassen, dass er für seine Tochter finanziell vorgesorgt hat, wenn sie mal irgendwann nicht mehr sind, also die Eheleute. Das stellt sich aber auch als Lüge heraus. Gibt keine finanzielle Vorsorge. Und Klaus selbst ist auch so ein bisschen so eine kontroverse Figur. Also wie gesagt, geschäftlich schon lange nicht mehr erfolgreich und auch jemand, der so ein bisschen mit seinen eigenen Dämonen zu kämpfen hat. Der ist ein sogenannter Quartalstrinker, also jemand, der oft monatelang überhaupt keinen Alkohol trinkt, aber dann Phasen hat, wo er täglich, ja wirklich säuft, sich betrinkt und dann auch immer die Kneipe in Babenhausen frequentiert und in den Phasen wohl auch sehr problematisch der Nachbarschaft gegenüber gewesen ist. Also laut, dauernd Streits, Handgreiflichkeiten seiner Frau gegenüber, dann auch sehr streitbar den anderen Leuten in der Kneipe gegenüber. Also wirklich ein sehr, ja, jemand, den man nicht unbedingt gerne um sich hat, wenn er dann diese Alkoholikerphasen hatte. Das hat oft so weit geführt, dass, wenn er handgreiflich geworden ist seiner Frau gegenüber, Astrid, die ja wirklich eine Aversion dagegen hatte, ihre Routinen zu durchbrechen, dass sie dann das Haus verlassen hat, um bei den Nachbarn Hilfe zu holen. Und wenn jemand, der so in seinen Routinen verhaftet ist, sich überwindet, um quasi bei fremden Menschen Hilfe zu holen, weil die Situation zu Hause, dann sagt das schon sehr viel über den Bedrohungszustand aus, ne?
Ja, auf jeden Fall. Und man kann jetzt auch grob erahnen, wie unangenehm Klaus vielleicht auch gewesen sein kann als Nachbar.
Absolut, gerade in so einer Phase, wenn er dann öfter mal irgendwie einen sitzen hatte, dann wird das kein angenehmer Mensch gewesen sein. Seine Frau hat sich auf jeden Fall nie getraut, irgendwie eine Anzeige zu stellen, aber es war ein offenes Geheimnis, dass es da auch häusliche Gewalt gab. Er ist auch öfter betrunken Auto gefahren in diesen Phasen. Und ein anderer Nachbar, also nicht Andreas Daso, sondern ein anderer Nachbar, hat Klaus Toll irgendwann angezeigt für dieses betrunken Autofahren. Daraufhin hat er seinen Führerschein verloren. Lustigerweise hat man daraus kein Motiv oder keinen andauernden Nachbarschaftsstreit konstruiert. Und das finde ich halt auch so geil. Also,
Ist ganz schön, ist inkonsequent einfach,
ja,
ne?
Andreas Daso war halt bei weitem offensichtlich nicht der Einzige, der da irgendwie mal die Behörden aufmerksam gemacht hat. Aber bei ihm wird dann direkt so konstruiert: jo, schwelender Nachbarschaftsstreit, ne? Und das hier zum Beispiel, also eine verlorene Fahrlizenz, ist doch nochmal, das wäre doch wirklich ein Grund für einen Streit, finde ich.
Ja, klar, auf jeden Fall. Vor allem dann, wenn man seinen Führerschein oder sein Auto eben auch beruflich vielleicht braucht.
Das Auto der Familie, die Klaus Toll angezeigt hat wegen dem betrunkenen Fahren, wurde dann, nachdem er seinen Führerschein verloren hat, zerkratzt und zerstört, aber er konnte dafür nie belangt werden. Also er konnte nie als Täter ermittelt werden. Aber auch da ist natürlich davon auszugehen, dass er es war. Und auch da, wie du eben schon gesagt hast, wirft das wieder so ein Schlaglicht darauf, was für ein Nachbar er war.
Ja, genau.
Und wie gesagt, es gab diverse auch ja, Hinweise auf Lärmbelästigung und auch diese Phase, wo Andreas da so die Polizei gerufen hat wegen Lärmbelästigung, wegen diesem häuslichen Streit, soll wohl auf eine dieser Phasen zurückzuführen gewesen sein, wo er eben dem Alkohol sehr stark zugesprochen hat. Das konnte man dann hinterher sehr gut kategorisieren, eben in Absprache mit diesen Leuten aus der Kneipe im Ort.
Ja, okay.
Aber die meisten Nachbarn wussten das ohnehin, dass es da Alkoholprobleme gab, obwohl ihm daran gelegen war, in guten Phasen das gute Bild nach außen aufrechtzuerhalten, hat er das dann quasi immer wieder selber eingerissen, wenn er eben dann wieder gesoffen hat, ne? Dadurch, dass das Immobilienbüro im gleichen Haus eben beheimatet war, hat die Nachbarschaft eben auch mitbekommen, dass da nicht mehr viel Betrieb war, ne? Also dass da kaum noch Kunden irgendwie unterwegs waren. Was alle Nachbarn aussagen, ist, dass speziell in den Monaten vor dem Tod, vor diesem Doppelmord, alle Rollläden immer konstant runtergelassen waren. Und das ist immer so ein bisschen, da weiß man jetzt nicht so richtig, das wird immer so ein bisschen im Kontext gesehen, dass die Familie sich eben bedroht fühlte von den Hells Angels. Aber ich kann mir halt auch vorstellen, das kann halt auch damit zu tun haben, wie gesagt, Petra war depressiv und lichtempfindlich, ne? Also das muss nicht unbedingt auf eine Bedrohungssituation zurückzuführen gewesen sein.
Nee, das denke ich auch. Und vor allem dann, wenn sie wirklich so zwanghafte Bedürfnisse hatten, irgendwelche Regeln einzuhalten, irgendwelche Strukturen und so, kann ja auch sein, dass man einfach quasi nur live mitbekommen hat, wie sich so eine Struktur quasi neu entwickelt und dann eben auch
Ja.
genutzt wird, ne?
Absolut. Ja, aber es gibt auf jeden Fall auch andere Indizien dafür, dass sich eben Klaus Toll speziell in den Monaten vor seinem Tod, vor seiner Ermordung bedroht fühlte. Ein Zeuge gab an, dass Klaus Toll ihm 10.000 Euro geboten hat, wenn er ihn beschützt. Also dieser Zeuge Klaus Toll. Da ist ja, wie gesagt, offensichtlich scheint da irgendeine Bedrohungssituation vorgelegen zu haben. Eine andere Person soll er gefragt haben, ob der ihm nicht einen Auftragsmörder vermitteln könnte. Also als ob er irgendwen loswerden wollte. Und ein Pärchen, das bei ihm eine Wohnung vermittelt haben wollte, bei denen hatte er scheinbar auch den Vibe, dass da irgendwas gehen könnte. Und die hat er gefragt, ob sie nicht wissen, wo er eine Pistole bekommen könnte. Also auch total random und total komisch. In so einer Makler Geschäftsbeziehung. Stell dir vor, du guckst dir eine Wohnung an, willst mit deiner Partnerin zusammenziehen und der Makler sagt dann, ja, sorry, mal jetzt mal kurz off-topic, aber wo kriege ich eine Knarre her? Das ist ja wohl, das ist ja total, also.
Ja, vor allem auch sozusagen am Äußeren der Leute irgendwie herauszusehen, dass die möglicherweise dazu in der Lage sind, dem eine Waffe zu besorgen. Das ist ja auch so ein bisschen frech.
Ja, das erinnert mich
Also ich
an.
habe, ich. Entschuldigung.
Das erinnert mich an eine Situation. Ich saß im Bus im Sommer in unserer Heimatstadt und ich hatte kurze Klamotten an und so eine Frau irgendwie so ein paar Reihen versetzt saß so gegenüber von mir. Also ich saß so entgegen der Fahrtrichtung, die saß in der Fahrtrichtung und die hat mich die ganze Zeit so angeguckt und dann irgendwann sagt sie: Entschuldigen Sie, darf ich Sie mal was fragen? Ich sage: Ja, natürlich dürfen Sie mich fragen. Ja, wo kriege ich denn Drogen her, wenn ich das wollte? Ich als einfache Hausfrau weiß das ja nicht. Und ich musste so lachen, weil die offensichtlich dachte, so, keine Ahnung, der Typ ist tätowiert, der weiß das, ne? Ja.
Oh Gott, das ist so unglaublich, ne? Was ich gerade sagen wollte, war, dass ich ja eben so ein bisschen, so also mein erster Impuls war ja eigentlich die Theorie aufzustellen, dass er irgendwelche Kunden geprellt hat.
Ja, da
Wenn
gibt
man aber
es.
jetzt berücksichtigt, dass er offensichtlich so in einer gewissen Not war und immer mal wieder versucht hat, irgendwie Waffen zu besorgen oder keine Ahnung, irgendwie komische Geschäfte anzubahnen oder sich irgendwie Hilfe zu beschaffen, dann habe ich vielleicht schon eher das Gefühl, dass er sich vielleicht mit den falschen Leuten angelegt hat. Dass er nicht unbedingt jetzt irgendwelchen falschen Leuten was Falsches vermittelt hat, sondern viel eher, dass es vielleicht um eine Immobilie ging, die einfach irgendwelchen, weiß nicht, ob das jetzt irgendwelchen Unterweltganoven gehört hat oder vielleicht auch, wer auch immer, ne? Also einfach vielleicht gibt es da nochmal irgendeine Verbindung.
Ja, keine Ahnung, das kann natürlich auch trotzdem ja damit zu tun haben, dass er irgendwen übers Ohr gehauen hat oder irgendein Kunde unzufrieden war. Aber wir haben jetzt, wie gesagt, dieses Gerücht, vielleicht irgendwie die Hells Angels übers Ohr gehauen. Offensichtlich hat er sich bedroht gefühlt, als er versuchte, irgendwie Schutz oder eine Pistole zu bekommen. Wie gesagt, er hat sich jeden Tag das Essen aus diesem Restaurant Maria liefern lassen. Und der Lieferfahrer dieses Restaurant Maria, der ist Bosnier. Und da hat er dann offensichtlich auch aufgrund der bosnischen Herkunft dann irgendwie gedacht, da könnte auch was gehen und hat den dann auch gefragt, ob er ihm eine Waffe besorgen konnte. Und hat ihn nach einem spezifischen Albaner gefragt, ob er den kennt und was das für ein Typ ist, wie man den einschätzen muss. Und
Aha.
dieser Lieferfahrer, der kannte diesen Albaner. Das war wohl auch jemand, mit dem nicht gut Kirschen essen ist. Und das hat die Polizei aber auch nicht weiter verfolgt, weil man hatte ja Andreas da so. Also man hatte dann zwar mit dem Lieferfahrer gesprochen, hat dem auch Bilder von Andreas da so gezeigt, ob er das zuordnen kann, ob er den kennt, den kannte er aber nicht. Aber diese Albaner-Spur, die hat man nicht weiter verfolgt. Man hat den zwar ausfindig gemacht auf den Bericht des Lieferfahrers hin, hat den dann aber irgendwie auch relativ schnell wieder vom Haken gelassen. Also der hat dann angegeben, dass er Klaus Toll nicht kennt. Dann hat die Polizei aber quasi nachgehakt und dann irgendwann hat er dann gesagt, ja, ich war mal mit meinen Eltern bei dem wegen der Immobilie, aber also das war alles. Also dann hat man den auch direkt vom Haken gelassen.
Du sagtest ja eben gerade, dass Klaus Toll und auch seine Frau hinterher nicht mehr aussagen konnten. Und insofern ist es schwer zu sagen, ob es wirklich einen Nachbarschaftsstreit gegeben haben kann oder nicht. Zumindest diese einseitige Perspektive streitet das ab. Und auch die anderen Nachbarn in der Reihe haben das nicht mitbekommen. Aber wenn man doch mitbekommen hat, aufgrund dieser Erzählungen, dass Klaus Toll eine gewisse Sorge hatte, also dass es da irgendwie eine Bedrohung gegeben hat, woher auch immer, dann finde ich, sollte man doch auch so flexibel und weitsichtig sein, alle möglichen Bedrohungen ins Auge zu fassen und eben nicht nur zu sagen, der Nachbar war es, weil er nebenan wohnt und weil es halt diesen Vorfall 2001 gegeben hat, sondern wirklich gerade solchen Hinweisen nachzugehen, die irgendwie sehr viel offensichtlicher sind.
Vor allem spricht also die Taten, versuchen eine Waffe zu organisieren, fragen, ob jemand einen Auftragsmörder organisieren kann, jemandem 10.000 Euro für Schutz bieten, das spricht ja auch für eine Bedrohungssituation, die über einen Nachbarschaftsstreit hinausgeht. Ich meine,
Genau.
so Andreas da, so ist nicht Chuck Norris, du brauchst keinen Auftragskiller, um den loszuwerden. Weißt du, das ist halt jetzt
Ja.
interessant tatsächlich, dass Astrid später aussagt, dass sie eben Stimmen gehört hat, dass sie zwei Männer im Haus wahrgenommen hat zum Tatzeitpunkt, die sich auf Deutsch unterhalten haben, maskierte Männer, die Deutsch miteinander gesprochen haben, das aber wie gesagt nicht irgendwie relevant verbucht wird, weil sie ja immer noch aufgrund dieser einen Aussage, dieser einen Einschätzung als unzurechnungsfähig gilt. Wie gesagt, auch hier, ich denke, das hätte man anders machen können. Also aus meiner Erfahrung aus der täglichen Arbeit mit Menschen mit Behinderung, und ich bin jetzt kein Autismusexperte, wir haben Leute mit vielleicht so autistischen Zügen, aber es ist ganz, ganz oft so, dass diese Leute, dass Klienten mit bestimmten Einschränkungen, mit Assistenzbedarf, dass die sich sehr, sehr schwer auf neue Leute einlassen und erstmal Vertrauen fassen müssen in Betreuer, in Bezugspersonen. Und da ist das relativ fruchtlos, wenn so ein Gutachter dich mal 10 Minuten beurteilt, weil die dich eventuell dann gar nicht an sich ranlassen, weil die vielleicht auch nicht verstehen, dass das gerade wichtig ist, offen zu sein. Ich meine, auch ich würde jetzt wahrscheinlich in 10 Minuten nicht sonderlich zugänglich sein für jemanden mal ebenso, ne? Also
Ja, klar.
das ist ja auch viel verlangt. Da spielt ja auch viel eine Rolle. So für unser eins muss da vielleicht eine bestimmte Sympathie gegeben sein, um sich zu öffnen. Ich finde diesen Umgang mit Astrid finde ich richtig scheiße, muss ich ganz ehrlich sagen. Also das ist halt auch so wenig zielführend und ich glaube, da hat man viel, viel Potenzial zur Klärung in die eine oder andere Richtung auf jeden Fall verspielt.
Das scheint mir auch so.
Irgendwie verarbeitet sie das auch nicht. Also das scheint wohl so zu sein, dass sie immer noch regelmäßig unter Albträumen und Zusammenbrüchen leidet, also diesen Eingriff nicht so richtig verarbeitet hat, ne? Sie wurde allerdings auch auf diesen Nachbarschaftsstreit angesprochen eben und auf Andreas Daso. Es gab Fotos von Andreas Daso und sie hat gesagt, dass sie nichts von einem Streit mitbekommen hat und dass sie Andreas Daso nicht kannte. Und wie gesagt, sie war ja durchaus in der Lage, also sie hat mit Nachbarn auch kommuniziert, wenn sie die sah. Sie hat alltägliche Aufgaben erfüllt. Ich denke, sie hätte das mitbekommen, wenn es einen massiven Streit gegeben hätte unter den Nachbarn.
Ja, auf jeden Fall.
Aber interessant ist.
Und sie hätte auch ihren direkten Nachbarn von, Entschuldigung, sie hätte auch ihren direkten Nachbarn von nebenan gekannt. Also, das geht ja gar nicht anders, ne?
Ja, auf jeden Fall. Also, wie gesagt, nicht wenig Leute sind davon überzeugt, dass der Täter anderswo zu suchen ist. Und viele sind eben der Meinung, dass es irgendwie durch die Hells Angels kam, dass das eine Bedrohungssituation war, die irgendwie größer war, als im Nachhinein gezeigt wird. Und viele sehen da auch so ein bisschen den Grund, also auch einer der Verteidiger von Andreas Daso vermutet so ein bisschen in die Richtung. Viele sehen da so ein bisschen den Grund dafür, dass dieser Prozess so einseitig abgelaufen ist, weil eben bekannt geworden ist irgendwann, dass Teile des Strafverfolgungsapparats eben auch von bestimmten Gruppierungen unterwandert wurden, dass da Schmiergelder gezahlt wurden, dass da einfach Sachen vielleicht weitergegeben wurden, Informationen ausgetauscht wurden. Und viele unterstellen eben, dass da ein Sündenbock gesucht wurde, dass Andreas da so einfach der Sündenbock war für einfach eine Milieutat quasi.
Okay, wow.
Dafür gibt es halt natürlich jetzt keine Beweise, aber das ist eine Spur, eine Option. Und ich finde ganz ehrlich, eine Bedrohung durch so eine Organisation spricht auch eher oder passt eher zu diesem Verhalten, das Klaus Toll an den Tag gelegt hat, als einen Nachbarschaftsstreit.
Ja, also das auf jeden Fall. Man muss sich aber dann, finde ich, trotzdem auch die Frage stellen, was genau vorgefallen sein könnte. Also ich meine, wir haben es ja bisher mit einem relativ, ja, wie soll man sagen, langweiligen Lebenszeitgenossen zu tun, ne? Also wir haben also Klaus Toll als irgendwie keiner Immobilienmakler, der einfach ganz normal in seinem Familiengeschehen steckt und seinem Job nachkommt. Und da muss man sich schon fragen, an welcher Stelle er vielleicht einen Berührpunkt gehabt hat mit irgendwelchen Kriminellen oder so.
Naja, bei Immobiliengeschäften.
Das muss nachweisbar sein. Weißt du, das ist das Ding, was ich meine.
Es ist immer, ich weiß immer nicht, ob das unbedingt nachweisbar sein muss. Also er hat offensichtlich irgendwie ein Grundstück für die verkauft und hat die dabei übers Ohr gehauen.
Und hat er, steht das fest, weiß man das?
Das wird spekuliert und das scheint halt über irgendwelche Strohmänner, Scheinfirmen gelaufen zu sein. Sowas kann man ja auch verschleiern, ne? Das sind ja alles Vorgänge, die stehen nicht unbedingt offiziell in Büchern.
Worauf ich hinaus will, ist, dass man doch eigentlich, wenn man halt auch, sagen wir mal, dieser Fährte folgen möchte, doch seine Bücher einfach mal untersucht hätte, um zu gucken, welche Mitschriften es gibt, ob es irgendwelche Verträge gibt zu irgendwelchen Leuten. Weißt du, also ich finde halt, das ist durchaus etwas, was man hätte noch irgendwie recherchieren können.
Wird man safe getan haben. Ja. Es gibt auch noch die Theorie, dass Klaus Toll tatsächlich einen Auftragskiller engagiert hat, aber quasi auf sich selbst und auf die Familie.
Ah.
Weil er einfach nicht in der Lage war, seinem Leben selber ein Ende zu machen. Aber das natürlich auch relativ problembeladen war, ne? Wie gesagt, er war bei weitem nicht mehr erfolgreich, da wird es auch finanzielle Probleme gegeben haben. Es gab zwar immer wieder Bargeldeinzahlungen auf sein Konto, wo niemand weiß, woher dieses Geld kommt. Das ist auch so ein Fakt, ne? Also er hat nicht mehr gut verdient, aber es gab immer wieder Bargeldeinzahlungen zwischen 4.000 und 10.000 Euro und woher das Geld kommt, ist nicht nachvollziehbar. Und da sind wir wieder da, wie auch mit diesen morgendlichen Fahrten jeden Morgen, dass er vielleicht in irgendwelche Geschäfte verwickelt war und da vielleicht auch den falschen Leuten irgendwie auf den Fuß getreten ist, ne?
Ja, das kann sein, ne? Dass er dann irgendwie einen Nebenjob noch hatte. Aber auch diese 10.000 Euro, die er vorhin geboten hat, also was du eben erzählt hast, ne? Auch das ist ja eigentlich so ein Batzen Geld, der für ihn vielleicht gar nicht einfach so zahlbar gewesen ist.
Genau. Diese Theorie, dass er selber einen Killer engagiert hat auf die Familie, wird übrigens auch von Teilen seiner Familie geteilt. Also die glauben das tatsächlich. Das ist deren bevorzugte Erklärung.
Oh je.
Es gibt eine Begebenheit, die so ein bisschen dazu passt. Er hatte einen Mitarbeiter, der ab und zu für ihn gearbeitet hat. Die hatten kurz vor seinem Tod einen Termin. Klaus Toll hat den dann telefonisch verschoben und hat diesen Mitarbeiter gefragt, mehrfach gefragt, ob das Geld, das er ihm noch überwiesen hat, also den Lohn, ob das denn bei ihm angekommen ist. Also er wollte sich vergewissern, ob dieser Mitarbeiter seinen Lohn bekommen hat. Und das fand der bemerkenswert, weil er das normalerweise immer bar bekommen hat. Das war das erste Mal, dass er was hat überwiesen hat. Und dass sein Chef da so sicher gehen wollte, dass er das auch bekommen hat. Und das war auch kurz vor dem Tod. Und das hat dann dieser Angestellte nachher so wie so ein Abschied wahrgenommen. Also dass er vor, also als ob er gewusst hätte, dass er sterben wird und deswegen vorher schon mal so klar machen wollte, dass seine Schulden bezahlt sind. Und das passt dann in diese Theorie der Familie, dass er vielleicht selber einen Killer auf sich engagiert hat. Geldbeträge, von denen keiner weiß, wo sie herkommen, wie gesagt, diese Einzahlungen auf sein Konto, die man nicht nachvollziehen kann, weil es Bar-Einzahlungen waren. Es ist aber auch nachvollziehbar, dass Klaus Toll jeden Monat 2000 Euro fürs Lottospielen ausgegeben hat. Das muss ja auch irgendwo herkommen.
2000 Euro?
Ja.
Boah.
Wie gesagt, die Polizei prüft natürlich seine geschäftlichen Aktionen der letzten Jahre und diese Summen, diese Bargeldeinzahlung, dieses Geld fürs Lottospielen, dieses jeden Tag Essen bestellen, das ist nicht erklärbar mit seinen offiziellen Geschäften.
Okay, ich verstehe.
Und das ist, wie gesagt, es gibt da so ein paar Mysterien. Ne? Also 2007 zum Beispiel hat er zwei neue Konten eröffnet und hat direkt bar 30.000 Euro eingezahlt. Und auch da war schon das nicht mit seinen Geschäften erklärbar, weil eben die nicht gut liefen. Und da ist dann halt eben die Theorie oder eine Theorie, dass er da zu dem Zeitpunkt schon vielleicht für die Hells Angels schwarz irgendwelche Geschäfte gemacht hat und da immer für sich Geld abgezweigt hat.
Müssen es denn die Hells Angels gewesen sein oder können es nicht auch einfach andere?
Ja, die sind einfach, ich weiß nicht genau, warum die so, aber die sind von seinem Anwalt ins Spiel gebracht worden. Also es scheint irgendwas zu geben, was auf die hindeutet.
Ach so, okay. Naja, also ich sag mal, dass er auf einmal so viel Geld hat, das ist auf jeden Fall seltsam. Das kann man ansonsten, also finde ich, es ist jetzt irgendwie schwer erklärbar tatsächlich.
2007.
Klar, also Entschuldigung, also wenn er als Immobilienmakler dann mal was verkauft, dann bekommt er doch auch eine ganz gute Marge, ne? Also das ist schon nicht schlecht, ich weiß gar nicht, wie viel Prozent das zu dieser Zeit waren, aber da verdient er schon ordentlich was und da kommen auch schon mal Summen zusammen, ne? Das auf jeden Fall, aber trotzdem, also dann ist das nicht unbedingt auch ein Cash, ne? Das ist dann, wäre eher selten, also eine Immobilie ist eigentlich das Gut, dass man nicht bar bezahlt, schlechthin so per se. Ne? Das würde bedeuten, also dass es sehr unwahrscheinlich ist, dass ihm jemand da seine Provision so in die Hand gedrückt hat, damit er es bei seiner eigenen Bank einzahlen kann. Das ist sehr, sehr seltsam.
Ja, viele haben einfach den Verdacht, dass er da vielleicht auch in Geldwäsche verwickelt war. Da gibt es auch die Theorie, dass er da vielleicht für die albanische Mafia Geld gewaschen hat. Aber das fußt, soweit ich weiß, nur darauf, dass der eben sich bei diesem bosnischen Lieferfahrer speziell nach diesem alten Albaner erkundigt hat.
Und was hat der möglicherweise mit der Mafia zu tun?
Der soll einfach eine zwielichtige Gestalt sein.
So, okay.
Klaus Toll hatte wohl auch Handys, die er auf einen falschen Namen registriert hat, also die nicht offiziell auf ihn liefen, die er benutzt hat. Das spricht ja auch für so ein, wie soll ich sagen, klandestines Verhalten, also irgendwas undercover machen, was so verdeckt werden soll, ne? Da sind halt schon irgendwie so ein paar Ungereimtheiten sein Leben betreffend. Kurz nach der Tat, eine Woche nach dem Morden, wird auch ins Haus der Familie Toll eingebrochen. Man kann allerdings im Nachhinein nicht nachhalten, ob da irgendwas geklaut wurde, ob da vielleicht irgendwas gesucht wurde, ob der Einbruch überhaupt im Zusammenhang mit dem Mord steht, ob da vielleicht, da gibt es ja mehrere Möglichkeiten, dass die Mörder nochmal eingebrochen sind, weil die noch irgendwas suchen, weil die vielleicht in der Mordnacht irgendwas mitnehmen sollten und das nicht getan haben. Aber es kann natürlich auch sein, dass einfach irgendwelche Einbrecher von diesem Mord erfahren haben und dann einfach opportunistisch wussten, okay, da steht ein Haus leer, ne? Das ist ja
Gelegenheit macht Diebe, wer weiß.
Genau. Das ist auf jeden Fall auch nichts, wo man jetzt irgendwie anpacken kann. Ja, also wie gesagt, man kann das jetzt nicht unbedingt sagen, ob das jetzt irgendwie mit der Tat zu tun hatte. Aber das sind ja auch irgendwie alles Ansätze, die nicht weiter verfolgt wurden, weil halt eben die Polizei ja schon Andreas da so hatte, ne?
Und der wurde ja dann ja auch verurteilt für wie lange?
Ja, dazu kommen wir nachher noch.
Ja.
Aber natürlich auf Mord steht lebenslang, ne?
Hm.
Ich meine, okay. Er hat sogar besondere Schwere der Schuld bekommen.
Auch das noch? Okay.
Um das noch abzuschließen, irgendwie das Leben von Klaus Toll, wie gesagt, es gibt da auch irgendwie Stimmen und Gerüchte, dass er sehr, sehr regelmäßig Bordells frequentiert hat, also da außerhalb der Ehe sich irgendwie der käuflichen Liebe zugewandt hat. Da kommt man ja unter Umständen, wenn man sich permanent in diesen Kreisen bewegt, auch irgendwie in Kontakt mit zwielichtigen Gestalten. Das könnte dann auch wieder so diese der Ursprung von so einem Job sein, der diese Zahlungen, diese Bargeldeinzahlungen irgendwie erklärt, ne?
Ja.
Ja, keine Ahnung. Es gibt auch Nachbarn, die sagen, Klaus Toll war Mitglied bei Scientology, aber da nicht aktiv involviert in der Gemeinde. Ob das stimmt, das ist
Woher
keine
kommt
Ahnung.
Das jetzt? Das klingt ja so ein bisschen so nach dem Motto, alle Register einmal auspacken und mal gucken,
Ja,
wie das geht.
so kommt mir das auch vor, weil das einfach nie großartig weiter ausgeführt wurde und das auch nie irgendwie wirklich Platz einnimmt in den ganzen Erzählungen. Also ich glaube, dass das vielleicht einfach so ein bisschen dazu gesponnen wurde, ja.
Ja.
Keine Ahnung, es gab wohl teilweise so ein bisschen Äußerungen seinerseits, die dahin gehen, dass ihm so ein bisschen der Lebensmut verlässt. Ja, seine Frau, wie gesagt, die war generell depressiv und dass er so ein bisschen aber Schiss hatte, seine Tochter Astrid eben allein in der Welt zu lassen. Und das nährt eben so ein bisschen diese Logik, dass es tatsächlich ein Auftragsmord war, aber von ihm selbst in Auftrag gegeben.
Aber wenn dem so wäre, dann würde er doch sich als letztes töten lassen.
Weiß ich
um
nicht,
einfach
warum.
Ja, damit er einfach die Bestätigung haben kann, dass quasi das erfüllt wurde, was er in Auftrag gegeben hat. Oder er war so egoistisch zu sagen, okay, ich möchte es gar nicht mehr miterleben und vertraue euch einfach. Aber das ist schon ein gewaltiger Vertrauensvorschuss. Wäre
ja,
einer, wenn es so sein sollte.
Keine Ahnung. Vielleicht hat er dem, also wenn es so war, das Szenario, hat er dem Killer vielleicht auch einfach freie Wahl gelassen, hat ihm gesagt, mach einfach, wie du denkst. Also ich weiß es nicht, ob man das dann so minutiös plant.
Ist aber eine sehr makabere Absprache irgendwie.
Tja.
Mach einfach, wie du denkst. Also
ich weiß nicht. Es ist ja nur eine Theorie oder nur eine Möglichkeit, ne? Ich will ja damit mit all diesen ganzen Spuren und Theorien nur einfach andeuten, dass es neben Andreas da so viele andere Spuren gegeben hätte, ne, die
ja, genau,
die auch nicht weniger wahrscheinlich gewesen wären. Also das, was an Indizien für Andreas da so spricht, wenn ich jetzt Mitglied dieser SOKO gewesen wäre, dieser Ermittlungseinheit, dann hätte ich mich gefragt, woher kommt dieses ganze Geld, das Klaus Toll ausgibt und einzahlt und besitzt offensichtlich.
Ja.
Und ist da nicht vielleicht viel eher ein Motiv zu suchen, als in so einem Nachbarschaftsstreit, den wir auch nur unterstellen. Ne? Also das wäre mein Ansatz gewesen. Keine Ahnung.
Würde ich auch so sehen.
Dem Ganzen wird auch so ein bisschen Nahrung gegeben, als dann irgendwann ein Lokalpolitiker, der früher Mitglied der Sonderkommission war, ein offenes Schreiben aufsetzt, in dem er sich so ein bisschen Luft macht und seinen Eindruck von damals schildert und da halt eben schildert, dass er den Eindruck hatte, dass die Vorgesetzten, der Polizeipräsident, einfach den Mord möglichst schnell aufklären wollten und Andreas da so von vornherein so ein bisschen als Täter feststand, um jetzt da irgendwie schnell Ergebnisse zu präsentieren, weil man vielleicht von dessen Schuld überzeugt war oder um vielleicht Strukturen zu schützen, von denen man Schmiergelder bekommen hat, wie das ja schon mal unterstellt wurde. Das ist jetzt dann natürlich die andere Frage. Da würden wir uns jetzt ins Reich der Spekulation und begeben. Aber es gibt auf jeden Fall von einem Beteiligten, an den Ermittlungen Beteiligten, die Aussage, dass man das Gefühl hatte, dass der Polizeipräsident die Sache sehr, sehr schnell beenden wollte. Und das setzt dich natürlich als Ermittler ja auch so ein bisschen unter Druck, wenn du das Gefühl hast, so dein oberster Vorgesetzter, der hat jetzt keine Zeit zu verlieren, der will jetzt, dass du Nägel mit Köpfen machst, ne? Dann bist du vielleicht auch verleitet. Dann bist du vielleicht auch verleitet, irgendwie das schnell zu beenden. Tja, 2022 gibt es noch einen Schadenersatzprozess von Astrid gegen Andreas. Andreas hofft oder auch seine Frau hoffen, dass er den gewinnt, dass er nicht zu Schadenersatz verurteilt wird, weil das nämlich heißen würde, dass das Gericht Zweifel an seiner Täterschaft hegt und so könnte man dann eventuell eine Wiederaufnahme seines Verfahrens irgendwie in die Wege leiten. Aber dem wird leider nicht Folge geleistet. Er wird auch da leider verurteilt. Also er wird da zu Schadenersatz verurteilt. Die Summe habe ich jetzt gerade nicht auf dem Plan.
Ja, kein Problem.
Tja, es gibt psychiatrische Gutachten von Andreas Daso, ein sehr, sehr detailliertes, über weit über 140 Seiten. Und da beschreibt die Psychiaterin ihn als sehr nachdenklich, reflektiert, selbst reflektiert und beschreibt, also sie hat eine 20-jährige Erfahrung im forensischen Bereich, also mit Straftätern, das ist ja schon auch nicht wenig.
Mhm.
Und sie beschreibt, dass es eine erhebliche Diskrepanz gibt zwischen dem Persönlichkeitsbild, das sie von Andreas Daso entwickelt hat, und dem, das sie in ihrer Täteranalyse vorausgesetzt hat. Also das heißt natürlich auch nicht, dass er unschuldig ist, aber sie hat aufgrund der Tat ein bestimmtes Profil erstellt, eine bestimmte Charakteranalyse geschaffen, und das, was Andreas Daso ihr quasi im direkten Kontakt gezeigt hat, steht im krassen Gegensatz ihrer Aussage nach. Also
ja,
auch schon wieder irgendwie eher was gegen seine Tat spricht.
Hm.
Sie sagt, ein solcher Täter müsste ihrer Meinung nach narzisstische und psychopathische Charakterzüge haben. Andreas Daso erlebt sie allerdings als besonnen, ausgeglichen, reflektiert und verantwortungsbewusst. Und wir müssen dazu sagen, wir reden hier von jemandem, der auch schon seit einigen Jahren in Haft sitzt, ne? Und offensichtlich immer noch diesen Eindruck auf die Gutachterin macht, trotz der nicht coolen Umstände. Ne?
Ja.
Es ist, wie gesagt, auch wieder nur ein Indiz, was gegen seine Schuld spricht. Aber es ist halt immerhin ein Indiz. Mir ist auch gerade wieder eingefallen, 70.000 Euro ist tatsächlich der Schadenersatz, den Familie Daso an Astrid dann zahlen muss oder soll.
Ah ja, okay.
Ich habe dir auch, wie gesagt, so ziemlich alle Theorien irgendwie nahegelegt. Ne? Also die eventuell Geldwäsche dieser Albaner, vielleicht die albanische Mafia, die Hells Angels, Selbstmord durch einen Auftragskiller. Also es gibt mannigfaltige Theorien. Wenn Andreas Daso der Täter gewesen wäre, dann würde er jetzt seit irgendwie, weiß ich nicht, fast 15 Jahren auch seine Frau anlügen beispielsweise, ne? Und da irgendwie, das ist ja auch immer so ein Ding. Und wir haben auch schon darüber gesprochen, wenn er sein Schweigen brechen würde, wenn er jetzt einfach irgendwie sagen würde, ja, ich war es doch und ich stelle mich jetzt der Verantwortung meiner Tat, dann würde das natürlich auch für ihn hafttechnisch durchaus Vorteile mit sich bringen. Ne?
Hm. Na ja, klar.
Ich weiß es nicht. Also ich habe dir gesagt, ich weiß nicht, wo ich stehe. Aber ich finde, aus meiner Sicht spricht sehr, sehr viel gegen Andreas Daso. Ich will nicht sagen, dass er per se zwangsläufig unschuldig ist, aber ich hätte ihn nicht verurteilt.
Nee, ich auch nicht. Ich wüsste aber jetzt auch nicht, wo man jetzt irgendwie, wie man jetzt hier einen Knopf dran kriegt und sagen kann, okay, die und die Richtung ist irgendwie am wahrscheinlichsten. Ich finde halt alles so ein bisschen wir tatsächlich.
Ja, es gibt, wie du schon sagst, nicht den Knopf dran kriegen, ist eine sehr schöne Redensart. Es gibt tatsächlich kein Faden, den man jetzt greifen kann, um dieses Knäuel irgendwie zu entwirren, wo man jetzt sagen würde, das ist irgendwie der logischste Ansatzpunkt. Hier macht es am meisten Sinn anzufangen. Ne? Ich würde versuchen, der Spur des Geldes zu folgen. Aber das ist natürlich auch leichter gesagt als getan, wenn es sich immer um Bareinzahlungen handelt. Die kann man halt nicht zurückverfolgen. Bargeld ist halt spurlos, ne?
Ja, aber ich sehe das grundsätzlich so wie du. Also ich finde halt auch, das Bargeld ist irgendwie am ehesten noch, naja, Bargeld ist gedruckte Freiheit. Das ist natürlich so, ne? Das muss ja irgendwie auch übergeben worden sein. Und Klaus Toll selbst wird es nicht mehr berichten können. Aber nichtsdestotrotz, finde ich, ist das am ehesten so eine Richtung, die man einschlagen kann tatsächlich. Und ich stelle es mir nach wie vor auch ein bisschen schwierig vor, weil wenn er wenig Besuch von Kunden hatte, dann wann muss man sich fragen, hat es dann irgendwelche Zahlungen gegeben? Also in seltensten Fällen wird wahrscheinlich direkt auf den Baustellen irgendwie sowas bezahlt. Also das kann ich mir nicht vorstellen. Es ist halt so oder so sehr unrealistisch. Und ja, von daher denke ich halt auch, dass diese Geldzahlungen da irgendwie eine gravierende Rolle spielen.
Ja, ich denke, man müsste vielleicht auch irgendwie entschlüsseln, wo er immer die frühen Morgenstunden verbracht hat.
Ja, genau.
Vielleicht findet sich auch da oder würde sich auch da ein Ansatzpunkt finden. Aber da eben so viel im Nebel liegt in diesem Fall, weil eben Familie Toll auch so isoliert gewohnt hat und keine Sozialkontakte gepflegt hat, die vielleicht irgendwas mitbekommen hätten oder so, ist halt hier einfach sehr, sehr viel Spekulation vonnöten. Beziehungsweise das Einzige, was wir tun können. Aber wie gesagt, ich will nochmal bekräftigen, ohne jetzt per se Andreas Daso als unschuldig erklären zu wollen, ich persönlich hätte ihn aufgrund dieser Tatsachen und dieser Indizien nicht verurteilt. Und das ist dann wirklich grauenhaft, wenn man überlegt, dass man so in diesen Ermittlungssog gezogen wird und wegen doch relativ nichtiger Indizien im Endeffekt so gravierend das Leben auf den Kopf gestellt wird.
Schrecklich, komplett schrecklich, komplett aus dem eigenen Leben herausgerissen. Wir haben es eben gesagt, Vater dreier Kinder, das dritte kam gerade zur Welt. Also das muss wirklich, sollte er unschuldig sein, wirklich ganz grauenhaft sein. Und man kann sich dann nur erahnen, wie es ihm jeden Tag gehen muss.
Ja, ich will es nicht erahnen. Das ist, glaube ich, das schlimmste Gefühl aller Zeiten gesetzt den Fall. Er ist unschuldig. Ihr Lieben und auch Daniel, seht es mir nach, wenn ich jetzt hier die Folge recht abrupt beende, denn ich bin relativ platt. Ich habe aktuell eine recht stressige Phase. Daniel weiß, wovon ich spreche. Wir beide müssen auch morgen recht früh raus. Und ich habe das Gefühl, wir haben hier zum Fall eigentlich alles gesagt. Wir sind hier, könnten nur noch spekulieren, könnten nur noch die einzelnen Fäden und Ansatzpunkte nochmal aufgreifen. Ich bin gespannt, was ich von euch zu lesen bekomme oder was wir von euch zu lesen bekommen, denn dieser Fall wurde, wie gesagt, sehr, sehr oft gewünscht. Ich glaube, die meisten werden ihn kennen, die meisten werden eine Meinung dazu haben und die würde ich sehr, sehr gerne in den Kommentaren oder auch per PN lesen. Und der obligatorische Aufruf, da ich ja immer wieder sehe, dass es Menschen gibt, die uns hören, die uns nicht bei Instagram folgen, ändert das, tut das. Helft uns da zu wachsen. Folgt uns bei YouTube, wenn ihr möchtet. Werft
Yes.
mal einen Blick in unseren Shop, wenn ihr Bock auf Merch habt. Da gibt es geilen Scheiß. Noch gibt es die Chance, Karten für den 30.05. unser Bühnendebüt in der Krombacher Erlebniswelt zu erstehen. Auf der Seite der Krombacher Erlebniswelt. Ihr könnt uns ein bisschen Kleingeld in die Kaffeekasse werfen bei Ko-fi, wenn ihr uns unterstützen möchtet. Ja. Das war's eigentlich. Vielen Dank fürs Zuhören. Danke für die Unterstützung und eure allgemeine Geilheit. Und ich bin raus für heute, würde ich sagen.
Ja, liebe Leute, ich würde auch sagen, bevor das kollektive Schnarchen hier losgeht, ist es genau der richtige Move von Fabian gewesen, hier so ein Kim Jong-Favi-Unende handbremsenmäßig einzulegen. Und aber so ist er halt, für jeden Spaß zu haben. War schön mit euch. Danke für den Fall, Fabian, und adios.
Ciao.